Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Also eigentlich wollten wir ja diese Folge gestern Abend nach dem Spiel aufnehmen. Aber irgendjemand von uns, also die Quote ist 50-50, ist auf meiner Couch eingeschlafen.
Ja, es war aber auch erstens echt spät für mich jetzt. Ne? Ich bin ja jemand, der gerne 18 Uhr spätestens sich fürs Bett fertig macht.
Halb elf.
Und es gab gestern überraschenderweise ein paar Bier, die ich getrunken habe, was dann auch auf meine, sagen wir mal, Wachbleibfähigkeit nicht so richtig einzahlt. Aber ich gebe zu, ich bin derjenige, der jetzt dafür sorgt, dass wir hier in aller Herrgottsfrühe 8 Uhr morgens sitzen. Ja.
Es ist tatsächlich, glaube ich, die am frühesten aufgenommene Gebrabbelfolge aller Zeiten. Und es hat nur bis Folge 120 gebraucht. Ja, wir wollen über das Spiel gestern reden. Das Zeichen, das wir uns alle gewünscht haben, es ist eingetreten. Fortuna hat es tatsächlich gewonnen und wir schöpfen wieder Hoffnung. Heute gibt's neue Energie. Von uns für euch. Und nicht nur das, Andi hat es gerade schon angedeutet, wir waren in der Fan-Lounge gestern, haben, ich würde sagen, auch im Verhältnis 50-50, Currywürste und Biere getrunken. Also die Currywürste gegessen. Ja, darüber wird zu reden sein und das machen wir jetzt einfach. Jetzt fehlt nur noch der Vorspann. Ah, ich sehe ihn schon kommen.
Drück die Taste, jetzt geht's.
Komm und los. Ja.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir, im selben Raum sogar, bei dieser 120. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß, ist niemand Geringeres als
Andi. Guten Morgen an euch alle.
Nehme auch einen kräftigen Schluck aus der Gebrabbeltasse.
Ja, ich nehme einen kräftigen Schluck aus der Oldschool-Retro-Fortuna-Düsseldorf-Tasse, auf der ich gerade festgestellt habe, dass ein Mensch, der einen Fallrückzieher macht, abgebildet ist. Und das ist ja, wie wir alle wissen, der Signature-Move von Fortuna Düsseldorf in den letzten 135 Jahren gewesen.
Wir wollen doch Sascha Rösler nicht vergessen, ne?
Ja, das stimmt. Das war ein schöner Fallrückzieher, der mit einem Tor gekrönt wurde.
Aber die Tasse ist älter, nicht älter als Sascha Rösler, aber niemand ist das. Aber, aber zumindest, ich glaube, diese Tasse wurde geschaffen, bevor er den Fallrückzieher damals in der Aufstiegssaison, wann war es, 2011, 2012 oder so, gemacht hat, gegen Bochum.
Das ist richtig und er trug, glaube ich, dabei auch nicht die Nummer 10, wie der Mensch auf dieser Tasse.
Nein, wie wir alle wissen, Sascha Rösler, das ist ja eigentlich meine Paradedisziplin, immer die Nummer 30, wie Jordi de Weiss.
Ja, tja. Da kann ich nicht widersprechen.
Ja, sollen wir das vorziehen, jetzt wo wir bei den Nummern sind? Wir
so, tauschen. Widmung Komm, Nummer 30.
Wild. Ja, mach mal.
Ja, meine Widmung heute hat mit der heiligen Dreifaltigkeit der Zahl 3 zu tun, denn wir haben 3 Punkte geholt. Wir haben 3 Portionen Wurst gegessen.
Stimmt.
Wir haben 3 Tore geschossen und deswegen reden wir heute über eine Nummer 3, die allerdings nur ein Jahr bei uns war.
Mhm.
Was nicht stimmt, die allerdings nur 2 Jahre bei uns war. So, die allerdings auch 3 Jahre bei uns war.
Ich wollte gerade sagen, das reicht noch nicht als Hinweise, aber es ist früh und der Andi hatte gerade mal einen Instant-Kaffee, weil es bei mir keine Kaffeemaschine gibt.
Ja, und ich bin völlig ungeplant in diese Kategorie geworfen worden.
Ja, heute machen wir alles anders. Ja,
also dieser Spieler hat seine Karriere begonnen 2007, 2008 beim RC Deportivo B.
Mhm.
Wechselte dann zu Deportivo La Coruña, beziehungsweise ist es wahrscheinlich der gleiche Verein, es ist einfach nur die zweite Mannschaft.
Ja, ich habe schon eine sehr starke Vermutung.
Und 2011, 2012 wechselte er zu Fortuna Düsseldorf und trug dort die Nummer 3.
Linksfuß, Verteidiger.
Ja.
Aber der Name, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß natürlich schon, welchen Spieler ich meine.
Ja, und nachdem er dann im ersten Jahr die 3 trug, im zweiten Jahr die Nummer 5, im dritten Jahr ebenfalls die Nummer 5.
Also so lange da.
Ja, bis 13, 14.
Ach ja, nach dem Abstieg auch dann wieder.
Ja, aber in der zweiten Mannschaft da nur noch. Mhm. Und dann spielt er für ein Team, ich weiß nicht, wie spricht man ein U mit einem Accent aigu aus. Auf jeden Fall Uipest FC.
Ja, ich spreche kein Spanisch. Ja. Im Französischen gibt's das nicht.
Recreativo Huelva, CD Leganés, Rayo OKC, Bengaluru FC und zu guter Letzt Hyderabad FC.
Also ich tue mich mit dem Namen schwer, weil es der typisch spanische Künstlername ist. Irgendwie Juan...
Genau, ich zeig dir das Foto.
Ja, ich weiß, wer es ist.
Also aber es ist Juanan.
Juanan, nicht Juan. Ja.
Nicht Juaninho oder genau.
Ich werte das als erraten.
Das gestehe ich dir zu, ja.
Das ist sehr nett. Ja, war Verteidiger bei uns. Wie gesagt, Linksfuß, das habe ich noch so in Erinnerung. Und ich kann mich an, ich glaube, es gab irgendein Spiel in Aue, wo er mal ein Tor gemacht hat oder so. Kann das sein? Kannst du das sehen in der Statistik?
Also in der
Zweite Liga. Nicht in der Bundesliga.
Er hat zwei Tore sogar gemacht. Zweiten Liga. Lass mich kurz gucken.
Ich habe das letzte Mal gelernt,
angeblich, wie das funktionieren soll mit dem rausfinden, aber ich kann es nicht.
Du klickst auf die Tore drauf und dann guckst du.
Ja, aber ist wieder nichts. Ich glaube, das ist die nicht, oder ob das in der App funktioniert und in der Internetseite nicht, keine Ahnung. Transfermarkt und ich sind nicht wie Christian Weber und Transfermarkt.
Niemand ist das. Niemand hat Transfermarkt als Startseite, außer Christian Weber.
Aber ich viel weiß Glück nicht, in Elversberg.
Ich weiß nicht, ob ihm das in Elversberg erlaubt wird, ne? So, ja, dann gucke ich eben selber.
Ja, bitte. Hier googelt der Chef noch selber.
So sieht es nämlich aus. Boah, geboren in Palma de Mallorca. Palma de Mallorca.
Leben auf Mallorca. Irgendwie so geht es, glaube ich, weiter, ne?
Da haben wir es auch schon. Und Thorsten hat wie immer recht.
Wow.
Am 16.09.2011 auswärts bei Erzgebirge Aue beim 4:2 Auswärtssieg hat er nämlich ein Tor erzielt. So. Hatte ich korrekt in Erinnerung.
Nicht schlecht. Spiele gegen Aue.
Ja. Außerdem hat er bei der 2:3 Heimniederlage gegen Paderborn. Ah, das war das erste Spiel in dieser Saison, in dem wir vor Weihnachten geschlagen wurden.
Ach stimmt, das war ja wahnsinnig erfolgreich. Ja.
Ja, da hat er auch noch ein Tor gemacht.
Leider nichts genützt. Aber
ja. Insgesamt muss man sagen, er war nie so richtig Stammspieler bei Fortuna. Ne? Er hat sich nie so richtig durchgesetzt. Darum kann das schon mal vorkommen, dass man sagt, ja, zwischen 1 bis 3 Jahre war er bei uns. Ich habe ihn jetzt nicht als schlechten Typen in Erinnerung, aber weil er eben kein Stammspieler war, hat er jetzt auch nicht so einen Impact gehabt. Ich glaube wirklich, am wertvollsten war er damals in dieser Aufstiegssaison. Mhm. Da war er am nächsten dran, in der Bundesliga dann deutlich weniger. Und dann hattest du schon gesagt, in der dritten Saison, vielleicht war er dann auch verletzt. Das kann sein, das habe ich jetzt wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Und jetzt habe ich auch den Tab bereits geschlossen.
Ja, er hat für uns insgesamt 39 Spiele gemacht. Also für 3 Jahre wirklich... Ja, immer mal wieder, ne? Aber Juanan, wir wissen.
Juanito.
Juaninho, du sitzt jetzt auf Mallorca in deiner Finca und hörst uns. Viele liebe Grüße in die Sonne. Wir kommen dich bald besuchen.
Ja, mit den ganzen Millionen, die er bei Fortuna Düsseldorf verdient hat. Ja, so, heute machen wir es also in umgekehrter Reihenfolge. Kommen wir zu den Noten.
5.
Nee, du musst tatsächlich mich immer noch was fragen, obwohl du das Getränk mitgebracht hast.
Ja, genau. Ich weiß es ja schon. Deswegen ist es eigentlich eine Farce, dass ich das hier frage. Aber Thorsten...
Dieser ganze Podcast ist eine Farce. Also darum.
Thorsten, ich bin so unglaublich aufgeregt. Was trinkst du denn heute? Oder ja, was trinken wir denn heute?
Mach mal auf, bitte.
Ja, sehr
gerne.
Der
liegt nämlich bei dir, der Öffner. Und währenddessen kommentiere ich. Es ist eine Limo.
Ja, mit Ü.
Ja, genial. Vom heißt das Lübzer oder
Lübzer? Ja, Lübzer.
Vom Lübzer... Ja, Pilz ist das, ne? Lübzer-Pilz.
Ja, die kommen übrigens aus Lübz.
Ja, wer weiß, wer kennt es nicht, ne? Wo liegt das denn?
Ich hätte jetzt Ostsee gedacht, oder? Ist das so ein Ostding?
Aber nicht Schleswig-Holstein, sondern Mecklenburg.
Auch das werde ich gleich, wenn wir...
Also mecklenburgische Brauerei.
Achso, ja. Soweit kann ich heute Morgen noch nicht lesen.
Ich bin doch sonst derjenige, der das nie lesen kann.
Ach, da steht es auch natürlich aus MV. Ja,
natürlich. Mhm. 7 Gramm Zucker. Und wir nehmen die Sorte weißer Pfirsich, haben uns aber eben schon, weil ich sie auch im Supermarkt erblickt habe, daran erinnert, es gab auch Erdbeere oder sowas.
Ja, es gibt mehrere Sorten, eine davon besonders weird und das dürfte dann Erdbeere sein, ja.
Ja, aber bei uns ist es der weiße Pfirsich und jetzt wird er getestet. Ja, ist okay. Ich weiß jetzt nicht, es ist natürlich jetzt eine Frühstückslimo. Ich trinke jetzt eher nicht so Limo zum Frühstück.
Ja.
Ich habe ja, weißt du ja, beim Frühstück habe ich sehr klare Regeln.
Immer 1 Liter Powerade.
Ja, heute gab es noch gar keins. Gut, das Powerade, das steht ja hier schon. Ja, eben. Aber wir müssen ja auch ein bisschen kontern. Also nicht Konterbierchen, sondern wir müssen die Elektrolyte wieder auffüllen nach dem gestrigen Tag in der Fanlounge. Ja, also ich finde sie nicht schlecht. Sie schmeckt mir gerade etwas säuerlich, aber ich frage mich, ob das vom Cappuccino der Süße noch so ein bisschen herkommt. Es war natürlich nicht smart, das vorher zu trinken. 7% Fruchtgehalt immerhin.
Ich finde es ganz gut, sie ist schön feinperlig. Hat so eine feine Kohlensäure.
Also ich finde sie nicht schlecht, aber es gibt natürlich trotzdem bessere Limos, auch mit höherem Fruchtgehalt.
Sag mir 5.
Ja, okay. Also die San Miguel oder San Pellegrino, wie heißt diese eine Marke? Ich glaube, die gehören aber zu Nestle. Sind eigentlich
San
böse,
Pellegrino, ja.
Aber die haben deutlich höheren Fruchtgehalt. Dann die Sunkist Limonade, auch die hat einen höheren Fruchtgehalt, finde ich gut. Dann die Rützepöm, das ist eine sehr geheime Limo, die von einem Kloster, von Mönchen in einem Kloster angebaut wird.
So ein Kollektiv ist das, ne?
Ja, am Limobaum. Ja. Und die zwei weiteren, die erzähle ich dir privat, da kann ich jetzt öffentlich nicht drüber reden.
Danke.
So viel zu deinem Versuch. Ja, sehr schön. Das ist also der weiße Pfirsich. Es geht schlechter. Also in etwa unser Urteil zum Fortuna-Spiel gestern. Es geht schlechter. Ja, haben wir die Sachen abgehakt? Bei den Steilpässen, Andi, sag du mir, hast du in unserer Postbox was bekommen? Ich kann mich an eine E-Mail erinnern, aber ich weiß nicht, ob wir drauf eingehen.
Ja, lass mich kurz den Briefkasten hier. Natürlich. Ne, der Martin hat uns geschrieben und hat unsere beziehungsweise deine Ausführungen zu Powerade und Attack, Defense und Midfield.
Andi. Wie kannst du denn Powerade falsch aussprechen? Das wäre mir niemals passiert.
Ja, aber Christos Zolis.
Ja, genau. It's all Christoph Zolis. All over again. Und Johannesson. Wobei ich bis heute nicht weiß, was wir an Johannesson falsch ausgesprochen haben.
Johannesson?
Nee, eben nicht. Da ist ja ein Akzent auf dem O vorne bei Johannesson.
Ja, aber das gilt ja nur im Französischen. Das haben wir eben auch schon gelernt.
Nein, im Isländischen ist das wieder da. Ja, es heißt wohl Powerade.
Weil es hilft, oder was?
Wurde mir gesagt. Und dann habe ich mir Werbespots von Powerade angeguckt und es ist ehrlicherweise so verrollt. Es wird keine klare Pause, es wird nicht gegendert. Mhm, okay. Ja, also Powerade wird nicht gegendert, da wird keine Pause gemacht, sondern die sagen auch Powerade. Mhm. Verstehst du? Aber so mehr so natürlich nicht so lang gerollt wie bei mir, wie beim Gebrabbel.
Ja.
Powerade.
Ich finde diese ganze Aussprachensachen, auch wenn du so, also du kennst ja auch Colgate. Mhm. Das ist ja auch Colgate.
Ja.
Oder Miracle Whip. Ist ja Miracle Whip.
Ja, Nicke.
Nee, aber Miracle, also bei uns hieß das früher Miracle Whip.
Ja, natürlich. Nein, ich glaube sogar in der Werbung haben sie es so genannt.
Ja, weil wir Deutschen ja doof sind.
Es gab doch früher, also jetzt kommt Boomer Talk. Früher gab es doch die Miracle Whip Werbung. Das wurde doch immer als so leicht angepriesen.
Ja, oh, der dicke Kartoffelsalat.
Und dann hat immer einer das mit der falschen Mayo gegessen. Sind die nicht durch den Boden gebrochen? War es nicht sogar so plakativ, dass immer, oh nee, und dann zack. Und dann hat die Person mit Miracle Whip ihren Kartoffelsalat gegessen.
Und ist geschwebt, mehr oder weniger.
Überlebt. Ja. Und nicht gestorben, weil man durch den Boden gekracht ist. Also ich glaube, man stirbt, wenn man zu Hause ist und durch den Boden kracht. Ich glaube, das überlebt man nicht. Oder nur mit sehr vielen Verletzungen.
Ja, im Altbau schwieriger als...
Schön, ja, oder im Hochhaus mit nur einer Etage ganz oben und einer ganz unten. So, jetzt wird albern.
Zwischen viel Luft.
Ja. Ansonsten, wir haben tatsächlich über Social Media sehr viel Feedback bekommen. Das sind aber eher so Kommentare. Da ist jetzt nicht so zwingend was dabei. Also da, ich glaube, viele haben uns bestätigt. Wir hatten ja dieses Reel mit den 5 Phasen der Trauer, haben tatsächlich viele gefühlt auch. Also hat sehr viel Feedback gekriegt, dieses Reel. Und auch sehr viele Likes, da haben wir uns sehr drüber gefreut, also vielen Dank an alle. Ja, machen wir einfach so weiter. Also jetzt bitte beim nächsten Reel auch wieder alle liken.
Das wär mir wohl wichtig, ja.
So sieht's aus. Ja, bevor wir zu den Geschehnissen gestern kommen, reden wir noch ganz kurz über Dinge, die diese Woche so in der Presse los waren. Ne, wir nennen es immer News, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen Pressespiegel eigentlich. Obwohl nein, es ist so ein bisschen random. Ne? Wir nehmen immer so alles zusammen. Der hat sich... Also,
was die Woche wichtig war.
Ja, so Breaking News, Christopher Lenz an der Wade verletzt. Sowas in der
Hold
Art.
Hold the press.
Sowas an der Art. Ja, diese Woche ging es natürlich nach dem Absturz auf Platz 17 letztes Wochenende, ging es sehr stark um das Thema Lizenz und was passiert in der dritten Liga. Und tatsächlich haben wir auch schon Nachrichten bekommen, so, ja, könntet ihr mal das so aufarbeiten, was passiert, wenn Fortuna in die dritte Liga absteigt? Und ja, können wir. Aber wollen wir das auch gerade?
Die Kurzfassung wäre nicht viel Gutes.
Nee, genau. Ich halte es da mal so, wenn es unausweichlich erscheint und nach dem gestrigen Spiel erscheint es wieder etwas weniger unausweichlich, dann werden wir in der Tiefe auch dieses Thema mal uns anschauen, beziehungsweise sollte es am Saisonende wirklich feststehen, dann werden wir drauf gucken. Vorher, come on Leute, ne? Wir hatten jetzt 5 Spiele mit 5 Niederlagen, wir wollen uns jetzt nicht zu tief runterziehen, aber einen kurzen Abriss, einen kurzen Spoiler für die Leute, die es vielleicht nicht alles verfolgt haben, fasse ich nur kurz zusammen. Ja, was würde passieren? Also vielleicht als allererstes, Fortuna hat die Lizenz bekommen für beide Ligen. Mhm. Für die zweite Liga ohne Auflagen, für die dritte Liga mit Auflagen. Mhm. Und jetzt kann man ja, also Fortuna hat das nicht kommuniziert, aber jetzt kann man ja ein bisschen sein Gehirn benutzen und nachdenken, was könnte das bedeuten. Gehen wir mal davon aus, dass infrastrukturelle und personelle Fragen in der dritten Liga keine höheren Anforderungen als in der zweiten haben, dann bleiben wir bei den Finanzen. Ne? Und dann geht es vermutlich um die Finanzierung in der Drittligasaison bei den Auflagen. Womöglich wird vielleicht hier noch ein Nachweis benötigt oder eine Bürgschaft. Wobei eine Bürgschaft wäre ein bisschen mehr als eine Auflage. Ne? Das wäre schon eine.
Ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist wie, es ist nicht hundertprozentig klar, welche Sponsoringmittel zum Beispiel dann in der dritten Liga fließen werden, ob da im Gegensatz zu zum Beispiel Spielerverträgen noch nicht für alle gesorgt ist.
Genau, aber das also nur ein bisschen zur Einordnung, wir wissen aber auch noch nicht Näheres da, aber das ist die Vermutung, dass es vermutlich nicht mit, es fehlt noch ein Fanbeauftragter oder das Trainingszentrum ist nicht gut genug zu tun hat. Das ist es nicht, aber das ist bisher ja in der zweiten Liga und in der ersten kein Problem gewesen. Also wir werden sehen. Ja, und dann gab es natürlich einige Horrormeldungen. Eine Bombe hat die RP gedroppt. Fairerweise müssen wir sagen, das ist so ein Thema, das war uns schon seit jetzt einiger Zeit bekannt, aber wir fanden es jetzt nicht so passend, dass wir das jetzt raushauen als Info. Aber ja, tatsächlich ist es so, bei einem Abstieg hätten Alexander Jobst und Arndt Hovemann keine gültigen Verträge als Vorstände, sondern nur, wie heißt der dritte? Sven Wislitat. Es ist auch für uns die nullte Stunde.
Ja.
Das wäre natürlich schon ein Problem. Es heißt dann zwar, und Jobst hat ja auch ein Interview diese Woche gegeben und gesagt, er würde nicht weglaufen und Stände da zur Verfügung. In solchen Szenarien ist das dann aber immer die Frage, wenn so ein grandioser Misserfolg vorliegt, ob man als Verein dann noch sagt, ja, wir möchten trotzdem mit diesem Vorstandsvorsitzenden weitermachen, etc. Ja. Viele Fragen müsste man da sehen. Das meinte ich eben mit, wir gehen da jetzt nicht zu tief rein, solange das Szenario nicht wirklich erscheint. Aber das ist eine wichtige Info. Und eine, ich möchte fast sagen, noch viel deprimierendere Info hat die Bild-Zeitung diese Woche rausgefunden oder vorgestellt, und zwar, dass tatsächlich nur 7 Spieler einen gültigen Spielervertrag hätten bei Abstieg, namentlich Tanaka, Oberdorf, Susu, Anhari, Slimani, Saug und Paulina. Und da liest man schon raus, das sind größtenteils die Spieler, die Mislintat im Winter geholt hat. Vor allem fehlen hier mit Eguli und King Manu, jetzt mal Nachwuchsleute, wo ich jetzt sagen würde, die könnte ich mir auch in der dritten Liga vorstellen. Und gerade bei Eguli, wo man den Profivertrag erst diese Saison mit ihm vereinbart hat, muss ich sagen, das ist schon fahrlässig. Das ist meine Einschätzung. Dazu haben wir ja auch Spieler wie Rasmussen und der El Asusi, für die haben wir einfach Millionenablösen bezahlt. Mhm. Und dann würdest du das einfach in den Wind schießen. Das sind ja Assets, um jetzt mal so ein unangenehmes Wort hier reinzubringen, dass, wenn du Arndt Hovemann ja fragst, das sind tatsächlich ja finanzielle Werte, die der Verein Fortuna Düsseldorf hat. Und die würdest du einfach damit rausgeben. Das ist schon eine gewisse Hybris, dass du so eine Klausel nicht in deinen Verträgen hast. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass wir ja 2022 mit Preußer, also ja schon mal in so einer bedrohlichen Lage waren, bevor dann Tune gekommen ist. Und da hat ja gerade Alofs übernommen und hat dann nachher ja eine ganze Menge Spielerverträge unter seiner Führung abgeschlossen. Und da darf man dann schon die Frage stellen, haben wir nichts gelernt?
Ich würde mich dazu hinreißen lassen, das Interview in der Welt, was Klaus Allofs gegeben hat, wo er sagte, dass er sich durchaus vorstellen konnte, einen Müh Teilschuld an der aktuellen Situation zu haben. Ich würde ihm jetzt nicht widersprechen wollen.
Das ist tatsächlich verrückt, dass er sowas sagt. Da wären wir jetzt nie drauf gekommen.
Nee, war schon überraschend.
Dass möglicherweise die Kaderzusammenstellung von Weber und Alofs nicht so gut war diese Saison. Wer hätte es gedacht, aber schön, dass er da auch selber inzwischen drauf gekommen ist. Das freut mich für ihn persönlich. Naja, und wie gesagt, wir wollen nicht zu tief gehen mit dem Thema, aber es gibt dann natürlich auch einen Aufsichtsrat, der all diese Verträge abgesegnet hat. Und da darf man auch dem Aufsichtsrat die Frage stellen, sag mal, hat da keiner mal in den Raum geworfen, ach übrigens, was wäre denn, wenn wir in die dritte Liga absteigen? Mhm. Und kommt mir jetzt nicht mit, nee, das hätte man jetzt aber als Klausel den Spieler nie vermitteln können. Naja, hat ja Mislintat zum Beispiel bei Tanaka ja auch geschafft. Ja, also das ist für mich kein Argument. Natürlich geht das. Und also da haben sowohl Alofs und Weber, aber auch in seiner Kontrollfunktion der Aufsichtsrat richtig gepennt. Und sollte das in die Hose gehen, dann werden wir über all diese Dinge nochmal sehr ausführlich reden müssen. Dann gab es diese Woche noch ein, erst war es so ein Gerücht von der Deichstube, dass Werder Bremen an Florian Kastenmeier interessiert sei. Und tatsächlich hat das Daniel Thun gestern auf der Spieltags-PK bei Werder Bremen bestätigt. Ja. Da haben sich tatsächlich viele Leute darüber aufgeregt in der jetzigen Situation, dass das rauskam. Jetzt würde ich dazu sagen, also grundsätzlich verstehe ich das. Das ist sehr unglücklich. Auf der anderen Seite verstehe ich aber natürlich auch, dass der Berater von Florian Kastenmeier jetzt nicht däumchendrehend rumsitzen kann, wenn sein Klient sagt, naja, ich habe hier Frau und drei Kinder, wie geht's jetzt weiter? Ja, also insbesondere ist ja nicht gesagt, dass er den, also wie auf dem offenen Markt anbietet, sondern Vereine an den herantreten, dann wird er ja nicht sagen, als Berater, also es ist ja nicht so, dass Florian Kastenmeier nach Bremen gefahren ist, um seinen Vertrag zu verhandeln, sondern das ist halt ein Berater, der wird halt angesprochen von Bremen und ich glaube, es ist irgendwie auch die Aufgabe des Beraters, dass er nach Bremen fährt und mal ein Gespräch führt oder eine Videokonferenz macht, je nachdem wie oder sowas.
Ja, da ist ja auch jetzt gar nichts Unmoralisches dran, ne? Das ist.
Darauf wollte ich hinaus. Ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch, ehrlicherweise. Aber ich verstehe schon, wenn die Leute sich aufregen, weil das ist das falsche Zeichen. Aber es ist ja nicht so, dass Kastenmeier gewollt hat, das jetzt zu machen. Man weiß auch übrigens nicht, ob das jetzt wirklich diese Woche war. Vielleicht waren die auch vor zwei Wochen mal im Gespräch. Ich glaube, es wäre aber ein schlechter Berater, wenn er jetzt bis zur Sommerpause nichts für seinen Klienten täte.
Ja, und wenn du dir anguckst, was du sonst auch immer hörst, wenn Spieler kommen und sagen, ja, und wir haben jetzt die letzten drei Jahre schon immer wieder waren wir in Kontakt und sowas, das ist ja anscheinend das Fußballbusiness, dass man einfach, ja, Daniel Thun wird gesagt haben, ach, ich könnte mir den gut vorstellen hier. Ist halt die Frage, setze ich mich als Kastenmeier als Nummer zwei in Bremen auf die Bank, ne? Hat er da Bock zu?
Ja, das sind jetzt nochmal sowieso andere Fragen und ich glaube, sollte Fortuna den Klassenerhalt schaffen, dann wird das auch eine Grundsatzfrage sein, die sich Florian Kastenmeier einfach stellt und aber auch Fortuna Düsseldorf, wie es auf der Torwartposition weitergeht. Da müsste man dann einfach mal schauen, aber wir wollten natürlich das Thema einmal ansprechen. Ja, weitere Folgen hat man schon gehört, also nicht unsere Folgen, sondern Folgen eines möglichen Drittliga-Abstiegs. Fortuna für alle würde nicht mehr in dieser Form weitergehen. Man könnte sich schlicht Gratisspiele nicht mehr erlauben, weil die finanzielle Situation, also die Fernsehgelder sind, ich glaube, die brechen um den zehnfachen Faktor ein. Von 15 auf 1,5 Millionen. Ja, so ist das. Das hat natürlich auch zur Folge, dass massiv Stellen gekürzt werden müssten. Ja. Auch das war diese Woche in der Presse zu lesen. Auch das können wir von dem, was wir so gehört haben, auch bestätigen, dass man vermutlich in vielen Bereichen um bis zu teilweise über 50% die Teams kürzen müsste. Und das würde dann auch tatsächlich alle Bereiche betreffen. Also von der normalen Geschäftsstelle, den Leuten im Marketing, im
Personal, Merch, Finanzen und.
Überall, ja. Finanzen wahrscheinlich nicht. da muss der Arndt natürlich seine Leute zusammenhalten. Sonst geht das nicht.
Ja, die werden ja dann immer wichtiger. Wenn man weniger Geld hat, muss man besser darauf achten.
Brauchst du mehr Leute, ist doch total logisch. Ja. Naja, aber tiefer wollen wir da nicht reingehen und wir hoffen auch einfach, dass wir uns mit diesem Thema bitte, bitte, bitte nicht zu intensiv befassen müssen. Aber das werden wir alle in ein paar Wochen wissen. Auch ich habe in den letzten Tagen nicht gut geschlafen. Der Andi hat das gestern so ein bisschen sich zurückgeholt, den Schlaf. Auch er hat offenkundig nicht gut geschlafen. Ich weiß nicht, wie euch es da ging, aber mich hat das wirklich, wirklich belastet. Gerade, ihr habt es ja gerade gehört, wenn wir die Themen so auf zählen und wir dann auch lesen, dass, also Spieler kommen und gehen, das ist die Natur des Geschäfts, aber das gilt halt nicht für die Mitarbeitenden bei Fortuna und das täte mir wirklich für viele Leute leid und da habt ihr auch alle unser Mitgefühl, sollte es passieren, aber wir hoffen wirklich, hoffen, dass wir in der zweiten Liga bleiben und dass dieser Kelch an uns vorbeizieht, aber Alex Jobst hat es übrigens ja auch schon angekündigt, dann wird es eine große Analyse geben müssen, was schiefgelaufen ist und da stimme ich ihm absolut zu. Naja, kommen wir zum gestrigen Tag und da haben wir uns, ich sag jetzt mal vor ein paar Wochen schon gedacht, also wir hatten das jetzt nicht als Schicksalsspiel damals, das war glaube ich, als wir es gebucht haben, war das irgendwie, da hatten wir gerade Braunschweig verloren oder sowas oder gegen Hertha. Das war noch nicht abzusehen, dass der Absturz so massiv sein würde, aber wir hatten uns gedacht, okay, einmal diese Saison wäre schön, wenn wir die Fan-Lounge bei Fortuna einmal ausprobieren könnten. Dafür müssen wir aber, glaube ich, ein paar Leuten noch erklären, was das eigentlich ist und was das genau bedeutet. Und da kommt der Andi ins Spiel.
Ja, die Fan-Lounge ist die VIP-Loge des kleinen Mannes. Ja. So wie wir also auch die Business-Seats des kleinen Mannes ja normalerweise haben, weil wir
man merkt schon, wir sind sehr kleine Männer.
Ja, für den großen Mann hat es nicht gereicht, ja. Nee, die Fan-Lounge ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren ins Leben gerufen worden.
Ich glaube, 3 Jahre nicht. So lange gibt es die noch nicht.
Meinst du nicht?
Ich glaube, ja, letzte Saison.
Na gut. Ist vor gar nicht so langer Zeit ins Leben gerufen worden, die Fan-Lounge. Dort ist es also möglich, so wie in den VIP-Bereichen auch, 2 Stunden vor und 2 Stunden nach dem Spiel sich mit Getränken zu versorgen.
Wir durften auch da deshalb gestern früher ins Stadion als die anderen Leute, ne?
Ja, wir sind haben eine lange Nase gemacht und sind an ihnen vorbeigezogen und sind durch den VIP-Eingang aber hinein.
Ich finde das so krass, dass die Leute trotzdem schon so gefühlt 30, 40 Minuten vor Anpfiff einfach auf dem Vorplatz dann blöd rumstehen. Warum kommt man, also ich verstehe das, es geht natürlich um im Stehplatzbereich darum, sich so ein bisschen seinen Platz zu sichern. Aber da dann einfach die ganze Zeit rumzustehen? Oder haben die Leute sich vertan in der Uhrzeit, dass sie dachten, es ist 2 Stunden vorher auf?
Ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass mir das noch nie passiert ist. Ich habe tatsächlich auch schon mal sehr früh am Stadion gestanden und gewartet. Mhm. Einmal wegen Zeitumstellung.
Echt?
Ja, aber das war doch am Rheinstadion, lustigerweise. Ach so. Da bin ich im jugendlichen Alter irgendwann dahin gefahren, habe gedacht, warum ist denn alles zu hier?
Aber lieber so rum, als komm und wie steht 2-0?
Ja, nee, das war das eine Mal und weiß ich gar nicht, irgendwann letzte oder vorletzte Saison oder sowas, habe ich auch einfach nicht drauf geachtet und bin dann auch sehr früh da gewesen und habe festgestellt, ach ja gut, dann warten wir jetzt wohl noch 20 Minuten hier.
Also ich weiß es nur jetzt, es gab 2, 3 Spiele, wo es große Probleme mit der Anfahrt gab. Ich weiß auch nicht, wie es heute war. Müsste eigentlich auch, es war ja ziemliches Chaos in Düsseldorf in den letzten Tagen. Mhm. Dürfte auch nicht so easy gewesen sein, mit dem Auto anzureisen, vor allem von der A44, weil es da so voll war.
Ja.
Beziehungsweise, weil die A44 gesperrt war und deshalb vermutlich die anderen Zufahrtswege entsprechend voll waren. Und ich habe gehört von Martin, der mit dem Fahrrad gekommen ist, dass die Sizilienallee mit Blick auf den Marathon schon teilweise prepared war mit Zäunen und sowas, dass man auch da mit dem Fahrrad nicht gut langfahren konnte. Da frage ich mich schon, wie sollen denn die Leute zum Stadion kommen, wenn ihr alle Zufahrtswege schließt?
Ja, und dennoch haben es 38.000 und ein paar geschafft.
Also. Ah, nimm sie ruhig in Schutz, ja.
Am Ende mussten wir nicht später anpfeifen und sowas, aber
ja, wir waren auch einfach super früh, weil wir ja logischerweise schon um 16:30 reingekommen sind und haben halt eine entsprechend frühe Bahn genommen und spät nach dem Spiel haben wir eine entsprechend späte Bahn genommen.
Die letzte sogar.
Ja, sodass wir wirklich keinen Reisestress hatten an diesem Tag, das kann man in der Tat so sagen. Aber so, das wollte ich nur kurz eingeworfen haben mit den 16:30.
Genau, und die Fan-Lounge ist also ein Logenbereich, der hinter der Südtribüne ist. Da hatten wir zuletzt berichtet, als die Ausstellung zu Dr. Waldemar Spier zum Aktionsspieltag, die hatte dort stattgefunden, deswegen kannten wir die Räumlichkeiten. Und ja, man kann dort sich an Tischen hinsetzen. Es gibt das Speisenangebot, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, wie wir das so fanden. Also man setzt sich hin, kann aufs Spielfeld schauen, man darf vor dem Spiel nicht rausgehen auf die Tribüne.
Das war sehr lustig, wir sind einmal kurz rausgegangen und haben dann geguckt und dann kam der Security-Mensch zu mir und meinte, ja, vor dem Spiel bitte nicht, können Sie reingehen. Und dann haben wir noch Leute gesehen und ich habe ihm gesagt, ja, ne, wir gehen sofort rein. Ja, bitte sofort. Ich auch dachte, hallo, man winkt sich gerade zu, möchte vielleicht 2 Worte sagen. Fand ich etwas unsympathisch. Vor allem, wir sind jetzt nun wirklich nicht die Art Leute, die so aussehen und wirken, als würden sie jetzt groß Ärger machen.
Ja, vor allem, also was soll da passieren, wenn du die oberste Stufe dieses Blocks betrittst?
Ne? Nee, das ist seltsam. Es ist aber interessant, weil fairerweise, wir halten uns ja nicht so viel auf der Süd auf, dass da ja doch noch so ein Sicherheitspuffer um diesen Balkon ist. Also die Leute stehen nicht direkt darunter, sondern erst so ein paar Reihen weiter.
Ja, so ein bisschen abgezäunt auch.
Dann, ja.
Ja.
Komisch.
Ja, weirde Konstruktion. Ansonsten kann man da halt, wie gesagt, 2 Stunden vor dem Spiel und 2 Stunden nach dem Spiel sein und sich unterhalten. Und vor allem, das ist dann, haben wir auch getan, das müssen wir jetzt so offen hier zugeben, man kann da Bier trinken. Ja. Also auch anderes, aber auch Bier.
Aber wir haben natürlich auch nette Menschen getroffen, die auch unseren Podcast hören. Liebe Grüße gehen raus an Tim, Felix und ich glaube, Christian, falls falsch, sorry. Wir waren alle betrunken.
Es wird schon irgendwo ein Christian uns hören. Also fühl dich bitte gegrüßt, lieber Christian.
Genau, also das heißt, man trifft auch Menschen, kann sich gut unterhalten. Du hast schon gesagt, Getränke gibt's, also die werden auch gebracht. Es ist tatsächlich ein bisschen wie im VIP-Bereich, nur eben mit einem beschränkten Speisenangebot. Es war jetzt auch nicht übervoll, also es war schon so koordiniert, jeder hatte einen Sitzplatz. Ne? Das kann man so sagen. Ich hatte das Gefühl, das wird auch so durchgebucht, weil wir hatten ja mal mit der Bedienung so ein bisschen darüber gesprochen und sie meinte, ja, aber das ist ja hier viel entspannter als im Business Club, denn jeder hat einen Sitzplatz und so.
Ja.
Dadurch habe ich vermutet, dass sie das wohl möglich auch wirklich nur anzählig der verfügbaren Stühle etc. dort anbieten. Ich glaube, hattest du es erwähnt, dass das keine eigene Eintrittskarte ist, sondern zusätzlich zur Eintrittskarte gebucht werden muss. Also es ist nicht so, wenn man die Fanlounge bucht, dass man sofort Eintritt zum Stadion hat, sondern man braucht bereits eine Eintrittskarte. Das soll sagen, die 75 Euro, die der Spaß kostet, ohne Eintrittskarte. Das heißt, wenn du da nochmal 30 drauflegst, bist du auf jeden Fall bei einem Huni bei der Sache.
Ja.
Und ja, da kann man sich fragen, ist es das wert? Zu dem Urteil kommen wir vielleicht gleich. Wie gesagt, Getränke gibt es auch, die dir gebracht werden. Und dann gibt es ein kleines
Ein Buffet. Einfaches Catering, ja.
Und Catering, das ist ja unser Stichwort, würde ich sagen. Wir gehen einmal kurz ins Catering.
Die Wurst der Woche.
Foreshadowing Hint. Es gab Currywurst. Hm. Möglicherweise könnte es nächste Woche noch sehr viel mehr Currywurst geben.
Das klingt interessant.
Aber das wäre total lame, wenn wir einfach die Idee vom Bochum-Spiel, wo wir eine Currywurst-Tour nach Bochum gemacht hätten, jetzt beim Gelsenkirchen-Spiel wiederholten, oder? Wäre das nicht langweilig?
Das wäre ein bisschen langweilig. Ich denke, wir sollten, also wenn wir sowas planen würden, sollte man vielleicht gucken, ob es vielleicht auch Pommes gibt oder so.
Ja, und ob wir vielleicht einfach noch jemanden mitnehmen.
Ja, das fände ich gut. Vielleicht ein, zwei Leute.
Ja, ne? Ja.
Mal gucken. Sollten wir mal im Auge behalten.
Schauen wir mal. Ja, es gab Currywurst, Zurriwurst, wie man auch sagt, irgendwo auf der Welt. Nein, sagt man nirgendwo. Und die haben wir ausprobiert und ich habe auch noch wichtige Infos bekommen von El Fortuna.
Ja.
Liebe Grüße.
Ja, er hat sich extra versteckt vor dir.
Er hat sich vor mir versteckt und als er mir eine Currywurst reichte, hat er sich nicht getraut oder er war sich nicht sicher, ob ich der bekannte internationale Superstar bin, für den ich mich selbst immer halte.
Wissen Sie nicht, wer ich bin, aber bitte sprechen Sie mich nicht an.
Richtig. Ich muss mich hier nicht anstellen wie die anderen Leute. Machen Sie Platz. Ja, es gab Currywurst. 2 Varianten, also sowohl eine normale als auch eine Krakauer mit einer Soße. Und ich vermutete von der Soße, dass die eine andere ist als die Soße, die es unten beim Pöbel, beim normalen, gemeinen Volk gibt, die nicht so dumm sind und 75 Euro dafür bezahlen. Aber dem ist nicht so. Da wurden mir die Grenzen aufgezeigt, meine Geschmacksgrenzen. Nee, es ist dieselbe Soße.
War da Ananas in der Soße?
Na, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber es ist tatsächlich also dieselbe Soße, kann ich an dieser Stelle sagen. Dieselben Würste dann vermutlich auch. Der eine große Unterschied ist aber dort, es gibt Würze, die gute Aramak-Würze, Aramak-Curry und Aramak-Scharf. ein schwarzes Pulver, was mich immer etwas irritiert. Aber die ist ganz gut,
muss ja, auf ich jeden sagen. Fall.
Und es gibt Röstzwiebeln, wenn man das möchte. Und was waren das?
Jalapenos.
Jalapenos,
ja, ne? Großartig.
Ja, auf der Currywurst weiß ich jetzt nicht. Aber man hat also gewisse Variationsmöglichkeiten, die man logischerweise unten im Stadion nicht hat. Aber es gibt keine Pommes. Ist auch schwierig da mit einer Fritteuse in dem Gang. Dafür ist ein bisschen wenig Platz. Und dann gibt es aber auch noch ein paar vegane oder vegetarische Alternativen.
Ja, also gestern war es auf jeden Fall ein veganes Gericht. Es war ein Süßkartoffelpüree mit gebratenem Gemüse und so einem Kräuteröl. Und dazu gab es dann ein geröstetes Baguette. Durchaus schmackhaft. Ich habe es probiert, ich fand es okay.
Außerdem wurde mir nämlich mitgeteilt, dass es eine vegane Variante bei der Currywurst gegeben habe, aber die haben wir nicht gesehen. Ne? Die
wurde mir nicht angeboten.
Oder sie wurde uns nicht angeboten. Wir hätten vielleicht sagen sollten, Garçon, bitte verlesen Sie das Menü. Das hätte eine Tafel geben müssen. Nee, das haben wir verpeilt dann. Also es scheint auch eine vegane Currywurst zu geben, falls okay. Die Frage hochkommt. Auch diese brisante Information habe ich von Fortuna erhalten. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Danke für die Infos. Ja, das andere Menü, ich habe tatsächlich diesen Kartoffelstampf und so nicht probiert. Hatte ich jetzt nicht so Lust drauf.
War schon okay.
Ja, ne, die Nachspeisen fand ich ganz gut. Dieses Küchlein da, was war das für ein Küchlein? Himbeer? Ich
glaub, Himbeeren waren da drauf,
ja. Das fand ich ganz gut. Und die bayerische Creme mit Rhabarber. Ich bin kein Rhabarber. Ich bin ein Laber-Rhabarber, aber kein Rhabarber-Typ. Darum fand ich die, bayerische Creme, das vielleicht dann an die richtigen Adressen, fand ich zu sahnig.
Ja, ja, die war sehr, sehr leicht. Die war nicht, wie man sie sonst so kennt, wie so Creme Catalana oder, ne, also.
Genau.
Ja, und dann gab es noch irgendwie so eine Brotvariation mit Kräuterbutter, normaler Butter und einem, wie ich fand, durchaus schmackhaften, an eine Mayonnaise erinnernden veganen Pilzaufstrich.
Ja, der nicht, aus meiner Sicht nicht nach Pilzen schmeckte. Und das hat mich ein bisschen gestört.
Ein wenig Umami hatte er.
Ich hätte ihn gerne etwas pilziger gehabt. Aber na gut, wir wollen mal nicht so sein. Ja, und hinterher gab es noch Reste von den VIPs. Ja. Da wurden uns noch die Brotkrumen. Ich meine, wir waren in einem Zustand, wo wir gesagt haben, jetzt essen wir alles. Wir hatten dann doch einige Biere intus. Und dann gab es noch Frikadellchen, Käsewürfel, ich glaube Cabanossi.
Ja, nee, angeblich so gab es auch noch Schnitzel irgendwo. Ja,
die Bedienung hat versucht, uns Schnitzel aufzutreiben, wollte das Alex Jobst vom Teller mopsen, aber das hat nicht geklappt. Naja, nö, ist grundsätzlich alles, glaube ich, unter der Sparte ganz nett abzubuchen. Man kann natürlich auch, wenn man die Lautstärke hätte da, also es ist auch ein Fernseher in der Loge, man kann theoretisch die PK gucken. Es lief dann auch später das sehr, sehr spannende und interessante Spiel Raba Leipzig gegen Union Berlin. Huihihihi. Das konnte man gucken und wie gesagt, nach dem Spiel kann man auch draußen dann sitzen und ja angucken, wie Carsten Meyer mit seinen Kids nach Hause fährt.
Elfmeterschießen macht, ja.
Die sind irgendwie alle über den Platz gelaufen, um da hinten dann rauszugehen. Wahrscheinlich, weil da die Autos parken oder sowas.
Nee, ich meine, dass auch eine Spielerloge noch auf der anderen Seite ist.
Ach so.
Ich glaube, auf der, was ist dann ehemals Sparkassentribüne, ist dann West, ne? Nee, Ost. Ja, die Osttribüne, ja. Genau. Ja, auf der Osttribüne ist meiner Kenntnis nach die Spieler-Lounge-Loge.
Ah ja, okay. Na, auf jeden Fall vielleicht nochmal zurück zur Currywurst, weil wir sind ja eigentlich im Wurstsegment.
Fällt mir gerade ein. Stimmt.
Also die Currywurst ist dann nicht so viel anders wie im Stadion unten. Ich hatte aber irgendwie gefühlt schon mal bessere. Also die hat mich nicht so 100% gekriegt, sagte der Mann, der 3 Currywurst gegessen hat an diesem Abend. Ja, ich hatte halt Hunger vor dem Spiel, nach dem Spiel und das ist ja mit Bier dann auch so eine Sache, dass man wird dann eher hungriger. Und ich habe schon vor dem Spiel beide Varianten ausprobiert, auch einmal mit Röstzwiebeln und so. Ist schon okay, aber es hat mich nicht so geflasht, dass ich gesagt habe, boah, richtig geil. Wie ich jetzt zum Beispiel neulich die vegane, die fand ich richtig gut.
Okay.
Ne? Und die fand ich auch damals besser. An dem Tag, ja, ging so, darum gab es von mir nur 3,5 von 5 Kartoffeln. Und am Ende als Fazit des Ganzen, ich hatte es eben ja schon gesagt, es ist ganz nett, aber es ist mir persönlich nicht 75 Euro nett genug.
Ja, man kann das schon mal machen, so fürs Erlebnis. Und das ist ja auch so ein bisschen vom Ambiente her, wenn du hinterher da sitzt und in so ein leeres Stadion nochmal reinschauen kannst und so. Aber ganz ehrlich, ich würde das jetzt nicht regelmäßig machen wollen. Ne? Das kann man vielleicht ab und an, wenn es sich ergibt und wenn man sagt, ach guck mal hier, das Freitagsabendspiel, das ist doch eine gute Möglichkeit, sich nochmal schön 12 bis 38 Bier in den Kopf zu stellen. Ja, aber der Deal ist jetzt, ist kein No-Brainer.
Aber gerade was du sagtest, was ich wirklich irgendwie nett finde, ist dieses hinterher noch so 2 Stündchen im Stadion rumhängen, bisschen zu quatschen, noch ein bisschen was zu trinken. Das hat irgendwie schon was sehr Geselliges und auch eine besondere Atmosphäre irgendwie, ne? Ja, nee, jede Woche würde man das, ist auch wahrscheinlich zu anstrengend, vor allem nach irgendwie nach so einem Samstagmittag 13 Uhr Spiel, wenn man dann um 17 Uhr angetüdelt schon nach Hause kommt. Ja, mal sehen. Also kann man mal machen, aber ja, ist jetzt definitiv keine uneingeschränkte Empfehlung von uns. Gut, uneingeschränkt empfehlen können wir jetzt aber die Analyse des gestrigen Spiels und mit der beginnen wir nun.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Und wie immer schauen wir als erstes auf die Ausfallliste. Die ist ja schon wieder länger geworden diese Woche. Das haben wir ja eben bei den vermeintlichen News noch nicht erwähnt. Wir gucken einmal drauf. Also wir haben aktuell ja 2 Kreuzbandrisse, Kenneth Schmidt und Florent Muslia. Roddy de Weijs hat jetzt schon eine ganze Weile seine Bandscheibenprobleme. Dann Christian Rasmussen hat sich ja den Muskelfaserriss zugezogen. Valgir Lündal ist kaputt. Niemand weiß warum seit 2 Spielen. Satoshi Tanaka hat ja einen Muskelfaserriss. Das wurde jetzt verkündet. Den hat er sich beim Warmmachen in Magdeburg zugezogen. Da ist noch unklar, wie lange. Er scheint aber schwerer zu sein als der Muskelfaserriss bei Sima Suso, den er sich ebenfalls in Magdeburg geholt hat. Der scheint aber ein kleiner zu sein, hieß es. Die Tage. Bei Tanaka besteht tatsächlich die Gefahr, dass er die restlichen Saisonspiele zumindest mal ohne eine Relegation ausfällt. Das wäre natürlich bitter. Ja, und dann nicht im Kader waren Karim Afo, Tim Rossmann und Hamza Anhari sind beide diese Woche ins Training zurückgekehrt, aber hatten noch Rückstand. Und Mo Haier fehlte. Der war auch nicht dabei.
Ist er krank?
Nee, wahrscheinlich aus sportlichen Gründen tatsächlich. Ja. Tja. Dann gucken wir uns die Aufstellung an und es war tatsächlich kein 3-5-2, wer hätte das gedacht? Aber es war auch kein 4-4-2 mit Raute. Wer hätte das gedacht?
Was war es denn, Thorsten?
Es war ein 4-4-2 oder eher ein 4-4-1-1 mit Carsten Meyer am Tor, der Viererkette von rechts nach links, Matthias Zimmermann, Oberdorf, Iguli und Lenz in der Startelf, darüber müssen wir dann auch noch reden. Ja, und im Mittelfeld, es war fast eine Viererreihe, aber nicht so wie die Medien sie aufgemalt haben. Ja, Ioa spielte auf der rechten Seite, ist auch logisch. In der Mitte El Asusi und Sotiris. Und tatsächlich links spielte nicht Appelkamp, sondern eindeutig Marin Lubetic, der die linke Seite beackert. Appelkamp hatte dann so eine freie, hängende Spitzenposition. Etwas, wo er mir noch nie gefallen hat, ehrlicherweise. Und Spoiler, auch gestern nicht so auffällig war. Ja. Naja, und ganz vorne drin Cedric Itten, das ist natürlich keine Überraschung. Eine kleine Überraschung im Kader, Ben Eze von der 2. Linksverteidiger, ebenfalls im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Und dann gucken wir noch auf Dynamo Dresden. Die spielten in einem 4-2-3-1 mit Schreiber im Tor. Das heißt, Schreiber war wieder fit, wenn ihr die 2. Liga verfolgt. Letzte Woche ist er ausgefallen und Mesenhöhler stand im Tor und da war tatsächlich fraglich, ob Schreiber zurückkehren wird. Ja, Viererkette bestehen aus Sterner, Pauli, Keller und Rossipal. Auch hier Thomas Keller zurückgekehrt in die Viererkette, jetzt nachdem er, glaube ich, 2 oder 3 Wochen bei Dresden gefehlt hatte. Also wirklich gutes Personal bei Dresden, mehr oder weniger mit der besten Elf.
Ja.
Im Mittelfeld Wagner und Amoaka. Auf der Doppel-6 und davor die Dreierreihe Checker auf rechts, Hauptmann in der Mitte und Bob Zien auf links und im Sturm Vincent Vermey, wo wir natürlich alle schon gespottet haben. Naja, ein Tor müssen wir also mindestens von Vermey ausgleichen. Spoiler, nein, mussten wir nicht. Das war schön. Ja, es war viel Buhai um dieses Spiel gemacht worden, vollkommen zu Recht, weil es ja eine sehr wichtige Partie ist. Es gab auch diese Woche nochmal Gespräche zwischen Mannschaft und organisierter Szene. Alle haben sich eingeschworen auf die Partie und das wurde auch im Stadion deutlich. Als die Mannschaft aus dem Bus stieg, wurde sie sozusagen links und rechts Spalier mit Applaus von den Geschäftsstellenmitarbeitern, also letztendlich allen Leuten bei Fortuna, die nicht im Stadion gerade aktiv arbeiten mussten, begrüßt und auf die Partie eingestimmt. Wir kommen ja gleich in der Pyro-Ecke noch ein bisschen zu der Stimmung, aber ich finde, man hat das schon gespürt, dass das Stadion eine sehr sehr positive Vibes, Energievibes,
positiv kribbelig
ausgestrahlt hat. Ja. Genau. Ja, und in der Partie konnte man relativ schnell sehen, dass das eine sehr intensive Angelegenheit wird. Das liegt zum einen daran, dass Dynamo Dresden einfach einen sehr intensiven Fußball spielt mit sehr frühem Pressing, sehr intensivem Pressing. Aber Fortuna, das kann man auch ganz klar sagen, war darauf vorbereitet, hatte Lösungen parat, die nicht immer nur aus langen Bällen bestanden, aber auch, weil das Dresdner Pressing auch vorsieht, dass sie das Mittelfeld und das Spielfeld letztendlich sehr eng machen, sodass sich sehr häufig, ehrlicherweise, gewisse Räume hinter der Abwehrkette auftaten. Und ja, wenn wir tatsächlich zur ersten Spielszene kommen, die wirklich relevant ist, dann war das ganz schön fatal für Dresden. Denn da reden wir über die 11. Minute. Carsten Meyer fängt da nach einem Angriff von Dresden, der ins Nichts führt, den Ball ab und will dann schnell nach vorne spielen. Er wird hinterher zugeben, dass dieser Ball richtig missglückt war.
Denn, dafür kam er ganz gut.
Ja, er wollte den natürlich lang und hoch spielen, spielt ihn aber versehentlich flach. Und das schien Keller in der Viererkette von Dresden auch zu verunsichern. Der lässt ihn nämlich passieren. Also so ein bisschen, nicht ganz wie Iguli in Magdeburg, aber das ist halt ein Ball, den darfst du als letzter Mann in der Kette nicht durchlassen. Und normalerweise kann man den auch verteidigen. Also es brauchte diesen Aussetzer, damit Cedric Itten frei durch ist. Und Keller kann ihn auch nicht mehr richtig einholen. Schreiber kommt aus seinem Tor und Itten lupft den Ball wirklich eiskalt über Schreiber. Easy ins Tor. Es sieht so einfach aus. Es sieht so einfach aus. Es ist aber nicht so einfach. Aber Cedric Itten ist halt einfach ein Killer. Ja, ein Assist von Carsten Meyer, wo er selber sagt, ich glaube, der erste Assist seit 7 Jahren. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das so ist.
Nee, denselben Gedankengang hatte ich nämlich auch. Ich habe auch gedacht, er hat doch so oft so gute Bälle, aber vermutlich ist es immer der vorletzte Ball dann gewesen in der Vergangenheit.
Ja, genau, das ist gut möglich. Ja, auf jeden Fall steht es da 1-0. Und ich fand, man konnte es schon vor dem Tor so ein bisschen sehen. Dresden, habe ich eben schon gesagt, ist eine intensiv spielende Mannschaft, presst sehr viel. Aber vor allem ist es eine Mannschaft, die auf Umschaltmomente setzt. Mhm. Also gar nicht so sehr auf eigenen Ballbesitz. Und Fortuna an sich ist jetzt auch, sagen wir mal, sehr im Mittelfeld, was so Ballbesitz in der Liga betrifft. Wir sind jetzt nicht Magdeburg oder Hannover, die das zum Beispiel sehr intensiv betreiben. Aber jetzt haben wir ja mit Alexander Ende einen neuen Trainer, der auch sehr stark für Ballbesitzfußball steht. Das hat man jetzt in Münster ja auch vor allem in der Hinserie gesehen. Und ich fand es einerseits überraschend, dass wir ganz klar gesagt haben, eigentlich schon vor dem Tor, aber spätestens seit diesem Tor. Nee, Dresden, dann nehmt ihr doch mal den Ball. Zeigt doch mal, was ihr so mit Ballbesitz anfangen könnt. Spoiler, jetzt gar nicht so viel. Und das war natürlich ein richtig guter Schachzug, dass wir Dresden so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen haben, indem wir uns nämlich auf Umschaltmomente vor allem konzentriert haben. Das sieht dann nicht immer hübsch aus. Und das braucht vor allem Intensität in den Zweikämpfen. Aber die hat Fortuna geliefert in dieser Phase. Da wurde nicht zurückgezogen, wie wir es auch häufig schon erlebt haben. Wo das ist dann immer dieser Moment, wo man ja auch gerne sagt, ja, ist denen das egal oder was? Und das gab es heute nicht. Da wurde sich reingeworfen. Ich glaube, ich habe diese Mannschaft in dieser Saison noch nie so viel Gerätschen sehen, wie es in dieser Partie war. Also der berühmte Abstiegskampf, der wurde angenommen. Ja. Das konnte man da dann sehen. Es gibt in der 16. Minute allerdings erst noch eine Szene, denn die Außenbahnen sind sehr schnell von Dresden. Da kommt Chica einmal durch und da entsteht dadurch eine Ecke. Und bei dieser Ecke hat er einen Abschluss, den er so am Tor vorbeisetzt. Das war tatsächlich keine ungefährliche Szene. Und auf der anderen Seite gibt es ebenfalls eine Ecke, nur eine Minute später, von Appelkamp geschlagen. Und Thomas Stamm, der Dresdner Trainer, hatte vor den Standards gewarnt von Alexander Ende.
Zu Recht.
Da gibt es eine Szene, der Ball kommt in den Strafraum. Das ist eigentlich ganz klug gemacht, weil Joa wartet sozusagen wie ein Spieler, der im Rückraum eigentlich den Ball erst bekommen soll. Wir sagen, er hat keinen Gegenspieler. Und die Ecke von Appelkamp kommt aber absichtlich sozusagen aus, also nicht in den Pulk, wo die Leute stehen, sondern dahinter. Und Joa rennt einfach in den Strafraum. Ein Spieler, der vielleicht hingehen könnte, wird ein bisschen von Zimmermann gestört. Mhm. Ehrlicherweise, wenn man sich das anguckt, natürlich hat Thomas Stamm das moniert auf der PK. Thomas Stamm, der auf der PK wirklich große Markus-Anfang-Vibes hatte. Ne? Da ging es ja, gegen den Schiedsrichter.
Tätlichkeit.
Da gab es eine Tätlichkeit angeblich. Ich weiß bis heute nicht, welche Szene es gewesen sein soll. Da gab es eindeutig ein Foul vor dem 1:0. Und sie hätten ja auch den höheren XG-Wert gehabt.
Ja, und sie hätten noch einen Elfmeter bekommen müssen.
Ja, also er hat wirklich die gesamte Markus-Anfang-Klaviatur auf der PK da gespielt. Das fand ich ein bisschen, ja, das ist halt immer small. Ne? Ja. Du machst dich halt immer ein bisschen klein. Man war da wohl frustriert. Aber naja, so wie man in Dresden ja im Grunde schon den Sieg fast vorher gefeiert hatte, dass es da ja eigentlich gar keine Zweifel mehr geben konnte, ob man da gewinnt oder nicht in Düsseldorf. Ja, so ernüchternd war das denn. Denn ehrlicherweise, wenn man sich die Szene anguckt, ja, es gibt eine Berührung, aber es ist kein Foul. Es ist halt einfach das Gerangel im Strafraum. Man hält sich ja gegenseitig, und mit halten meine ich jetzt nicht am Trikot ziehen oder sonst was, aber man hat die Arme gegenseitig beim anderen Spieler. Der Dresdner fällt dann hin, als er sieht, dass er nicht mehr an den Ball kommt, aber vollkommen zu Recht wurde das nicht einkassiert. Ja, Ior nimmt also diesen Ball an und vollstreckt dann mit links. Er wird noch abgefälscht von Wagner und dadurch geht er ins Tor. Und auch da ist ganz interessant. Ich glaube, da ist der Andi eingeschlafen.
Ich habe heute Morgen noch nachgehört.
Nee, auch den Teil, wo erklärt wird von Alexander Ende, warum Emma dieses Tor genau so gemacht hat, wie es im Training eingeübt war. Es gab nämlich aus seiner Sicht, also es war nämlich so im Training, dass diese Variante mit Ior anfangs immer so lief, dass Ior den Ball direkt genommen hat.
Ja, genau. Und da hat er gesagt, er soll sich die Ruhe nehmen, den einmal kontrollieren. Ja,
einmal kontrollieren, genau. Und dann abschließen. Und da war er auch sehr glücklich drüber, Ende, dass er meint, es ist als Trainer immer großartig, wenn man Spielern was mitgibt, die das befolgen und es funktioniert.
Ja.
Er meinte, das ist auch ganz wichtig, damit Spieler an einen als Trainer dann eben entsprechend glauben. Ne? Ja, da hat er recht. Also das war ein Trainermoment, dieses Tor. Auch wenn natürlich ein bisschen Glück durch das Abfälschen dabei ist. Aber also, dass wir auch mal Glück haben in dieser Saison. Ich würde jetzt mal sagen, und dieses Konto ist nach wie vor prall gefüllt. Da dürfen wir auch mal was abheben.
Und dass Emmanuel Ioa einen Torschuss ansetzt, der nicht 5 Meter drüber geht. Ich finde, das ist auch nochmal eine Erwähnung wert. Das hat mich für uns und für ihn, es hat mich so sehr gefreut, dass das mal funktioniert hat.
Es war nämlich tatsächlich sein erstes Saisontor. Es ist auch eine solche Saison für ihn in der Rückrunde ja auch wieder mit mehr Verletzungen, in der Hinserie eher sportlicher Natur. Ja, freut mich für ihn auch. Und das war schon eine sehr beruhigende Führung, muss man sagen. Dresden greift immer wieder an, hat definitiv mehr Ballbesitz, aber man muss dann eben auch sagen, am Ende verpufft es, auch weil sich Fortuna da in jedem Zweikampf wirft. Natürlich gibt es mal Fehler, die dazu führen, dass Bob Zien oder Czeka auf den Außen so ein bisschen durchkommen. Aber man muss dann da auch zum Beispiel mal loben Christopher Lenz erwähnen in der ersten Halbzeit, der gerade auf seiner Seite gegen Czeka sehr viel Routine reinbringt, sehr viele Bälle sichert, auch mit Stellungsspiel und sauber an den Mann bringt. Das war schon stark. Ja, es geht ein bisschen weiter, aber wie gesagt, so die ganz großen Szenen fehlen. Nach einem Foul im Mittelfeld hat Dresden einen Freistoß, eine Freistoßflanke, die in den Strafraum kommt. Der Ball wird so ein bisschen verlängert und Oberdorf köpft ihn dann ja so semi-freiwillig zur Ecke. Da stand Kastenmeier so ein bisschen angewurzelt und guckte den Ball hinterher, weil er doch scheinbar knapp am Tor vorbeiging. Ich fand in den Fernsehbildern, so knapp war das jetzt auch alles nicht, aber keine ganz ungefährliche Situation. Aber viel gefährlicher wurde es in der 34. Minute. Da setzt sich Hauptmann im Mittelfeld ein bisschen durch und kann Wagner einsetzen, der aus ja rund 16 Metern relativ frei zum Schuss kommt, zentral. Aber Kastenmeier kann den Ball recht stark mit einer Hand parieren.
Ja.
Und läuft dann den Ball noch hinterher seinem abgeblockten Schuss, wo dann aber Czeka eher dran ist. Das hätte gefährlich werden können, aber Czekas Flanke landet bei Eguli, den dann rausköpft und dann war da Ruhe. Das war die bis dato beste Chance von Dresden in der 34. Minute. 4 Minuten später gibt es sehr großes Durcheinander im Strafraum. Da will Wagner auf Vermey, der in der Mitte sehr frei ist, geben. Aber Vermey verpasst den Ball zum Glück, war auch nicht ganz ungefährlich. Und auf der Gegenseite in der 41. hat aber Fortuna nochmal eine große Chance und die entsteht tatsächlich sehr ähnlich wie das 1:0, nur in dem Fall kommt der Ball wirklich auch mal hoch, geht über die Viererkette von Dresden, ich hatte das schon gesagt, die stehen sehr weit hoch, um das Mittelfeld eng zu machen, was natürlich dann das Pressing gefährlich macht, weil du die Bälle halt einfach schnell verlieren kannst. Aber das ist natürlich ein probates Mittel gegen solche Viererketten und das hat auch diese Szene gezeigt. Also der Ball geht über die Viererkette hinweg und Itten kommt relativ von halb rechts. Also er hat nicht so die ganz zentrale Position zum Schuss, mit dem Volleyschuss, aber richtig guter Volleyschuss, der auch gepasst hätte. Mhm. Und Schreiber hält den einfach auch dann stark und klärt den zur Ecke. In dem Fall war das die nächste Torchance von Fortuna. Und ja, dann gibt es die 45. plus 1. Da liegt Christopher Lenz am Boden. Und wir hatten schon während des Spiels gescherzt, ja, er spielt heute und dann ist er 4 Spiele raus und dann im Rückspiel der Relegation sehen wir ihn dann wieder.
Ja, die Wade war so ganz tarnmäßig in beige getaped.
Beide allerdings, wenn man sich die Bilder angeguckt hat, also nicht nur die, ich weiß gar nicht, ob es die linke oder rechte ist. Auch dazu hat Alexander Ende nach dem Spiel sowohl bei Sky als auch auf der PK ein bisschen was gesagt. Tatsächlich, er hat es unverantwortlich genannt, dass Lenz gespielt hat. Nicht aufgrund seiner sportlich unterdurchschnittlichen Qualität, sondern weil er eigentlich nicht fit war. Und es hieß ursprünglich, er habe Luft für ca. 25 Minuten. Mhm. Und er hatte so die Hoffnung, dass er vielleicht eine Halbzeit spielen könne. Man könnte also sogar sagen, alles nach Plan. Es war wohl auch, es wurde, glaube ich, spekuliert mit der Wade im TV. Aha. Aber es schien eher ein Krampf wohl zu sein. Also es besteht jetzt tatsächlich Hoffnung, dass er nicht längerfristig wieder ausfällt oder ausfällt deswegen.
Ja, das wäre ganz schön, aber echt ein bold Move, ne? Zu sagen, ja, ja komm, der Spieler kann 20, 25 Minuten, wir packen ihn in die Startelf.
Und er hat das auch begründet, weil er sagte, und das hat er auch, also man konnte sich das denken, weil er das auf der Spieltags-PK schon gesagt hatte, dass er halt mit dem Start in Magdeburg sehr, sehr unzufrieden war und dass es im nächsten Spiel auf einen sehr, sehr guten Start ankommen würde. Mhm. Er sollte total recht behalten, so war es ja auch. Und deshalb hat er Lenz reingenommen und man hat definitiv gesehen, was Lenz der Mannschaft geben kann.
Ja.
Nämlich sehr viel Stabilität. Aber ja, ist schon, wie du sagst, ist ein bold Move, ne? Ist schon eine krasse Nummer. Aber wir hoffen jetzt einfach, dass Lenz nächste Woche dann wieder zur Verfügung steht und vielleicht sogar ein bisschen länger.
Ja, das wäre schön.
Das würde uns helfen. Für ihn kam Luca Raimund, aber der ging nicht auf die Position, sondern tatsächlich Ior, wurde linker Verteidiger und Raimund hat dann die rechte Mittelfeldposition von Ior übernommen. Ja, ansonsten, es gibt dann noch einen Kopfball von Vermey kurz vor der Pause, der aber relativ harmlos ist. Und dann gehen wir in die erste Halbzeit. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt ja gerade schon einige Punkte zum Spiel gesagt, was da so hier und da passiert ist. Andi, ich frage dich mal, wenn wir das Ergebnis mal ausklammern, wie fandst du die erste Halbzeit so spielerisch von Fortuna und vom Einsatz?
Ja, der zweite Teil der Frage ist natürlich der einfachere. Denn am Einsatz kann man nichts vorwerfen. Ich habe noch eine wunderschöne Grätsche von Christopher Lenz vor Augen, wo er einen Schuss aus der halbrechten Position so weggrätscht und abblockt. Damit der wäre nämlich, glaube ich, auch durchaus gefährlich aufs Tor gekommen. Man hat gemerkt, dass das ganze Team und auch das ganze Stadion, da kommen wir ja nachher auch noch wieder zu, so ein bisschen erkannt hat, um was es geht. Man konnte jedem Spieler ansehen, dass er diesen Meter extra gehen möchte und auch gegangen ist. Das ist der Aspekt kämpferisch, spielerisch.
Ja. Wo man auch noch zusagen muss, dass auch Dresden alles in die Waagschale geworfen hat. Wenn wir nur den Aspekt bewerten, das hat Stamm auch nach dem Spiel gesagt, und da würde ich ihm recht geben, also beide Mannschaften haben alles so in die Waagschale geworfen. Ja. Ne? Wir haben nicht Dresden den Schneid abgekauft, wir haben uns aber auch nicht den Schneid abkaufen lassen. Sondern das war ein Abstiegskampfduell, was Einsatz und so weiter betrifft. Gut, Fortuna sieht man statistisch am Ende ein bisschen mehr. Mhm. Statistik habe ich auch noch nicht gesagt, muss ich jetzt noch. Aber ja, genau. Also das war von beiden Seiten sehr intensiv geführt.
Ja. Was das Spielerische angeht, muss ich ehrlich sagen, Das ist schon gut, dass wir die beiden Tore da gemacht haben, weil ansonsten war es halt kein Chancenfeuerwerk.
Ja, guter Punkt. 3-2 Chancen haben wir erzählt.
Genau, es wäre so ein Spiel gewesen, wo man hinterher sagt, wenn man die Dinger nicht macht, ja, die wenigen Chancen, die man hat, hat man glücklicherweise dann genutzt. Es wäre sonst so ein klassisches Spiel gewesen, ja, wenig passiert und wenig draus gemacht. Und da konnten wir Gott sei Dank dieses Spiel etwas günstiger für uns dann ausfallen lassen.
Also gerade wenn wir die Chancen ansprechen, Expected Goals 0,78 zu 0,26 bei Opta, bei AWS, also der DFL, war es 0,75 zu 0,39. Das ist beides jetzt nicht gigantisch hoch, aber eine Führung von Fortuna zur Pause ist laut XG-Werten also auf jeden Fall verdient gewesen. Wenn wir uns die anderen Werte noch nur kurz angucken, wir hatten also insgesamt 6 zu 5 Torschüsse, davon 4 aufs Tor bei Fortuna und nur einer bei Dresden. Das zeigt schon ein bisschen, was Dresdens Problem in dieser Partie war, weil sie eben zwar halbwegs Richtung Strafraum kamen, aber dann die Abschlüsse am Ende nicht gefährlich waren. Darum auch der niedrige XG-Wert. Laufleistung 56,72 Kilometer bei Fortuna gegenüber 54,97. Gespielte Pässe 115 bei Fortuna. Ist gar nicht so viel. Ist relativ wenig gegenüber 273 bei Dresden. Passquote Fortuna auch entsprechend 64%. Ja, das ist halt das Pressing. Ja. Ne? Da haben wir uns dann doch hier und da einen Fehlpass gegönnt. Und wenn du dann mit langen Bällen agierst, dann läufst du natürlich auch Gefahr, dass die nicht ankommen. Passquote bei Dresden 82%. Das ist also tatsächlich dann schon ein Thema gewesen. Und dann auch der Ballbesitz zur Halbzeit gerade mal 30% bei Fortuna und 70% bei Dresden. Aber das war halt auch beabsichtigt. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass, also beabsichtigt ist immer relativ. Natürlich hat man am liebsten 100% Ballbesitz, aber wenn du halt weißt, dass der Gegner das nicht gut kann, ich habe damals ja immer dieses Osnabrück-Spiel von Tune als Beispiel genannt, wo du beim Tabellenletzten antrittst und sagst, nee, mach dir mal und ihn dann 4-0 im eigenen Stadion auskonterst. Ansonsten habe ich die Zweikampfquote noch ja 45 zu 55%. Also ein bisschen lief das auch so und man muss sagen, da ist Alexander Ende ja schon ein bisschen wahrscheinlich über seinen Schatten gesprungen und ein Punkt bei ihm ist ja, was ich immer wieder gehört habe, dass er zu dogmatisch an seiner Spielidee mit Raute und viel Ballbesitz bei Münster festgehalten hatte. Und das ist ja gar nicht der Fall gestern gewesen. Also das war nicht die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Alexander Ende kann auch pragmatisch. Und das war gestern pragmatisch, wie Fortuna gespielt hat. Und erfolgreich. Und das wollte ich positiv herausheben, weil das einer der großen Kritikpunkte an ihm war, dass sein Fußball halt zu eindimensional war. Grüße an Markus Anfang. Und auch ein bisschen zu sehr Harakiri, auch da. Grüße an Markus Anfang. Und das war ja gestern nun nicht der Fall. Und da hat er die richtigen Schlüsse gezogen, hat ja auch in der Vergangenheit, das wurde auch hier und da statistisch gezeigt, öfters gegen Stamm schon verloren, auch mit Ferl und jetzt mit Münster. Und hat er gestern auf der PK auch gesagt, es war mal schön, dass er jetzt auch mal gewinnen konnte. Und ja, und da hat er großen Anteil. Das fand ich stark, dass er gesagt hat, nein, ich will jetzt hier nicht alles im Abstiegskampf meiner Idee unterordnen, sondern wir müssen hier pragmatisch Erfolg haben. Ja. Also das, was ein vermeintlicher Feuerwehrmann auch sonst tut, genau das hat dann funktioniert. Denn wie gesagt, wir haben Dresden spätestens am Strafraum meistens gehindert. Wir haben auch viele Schüsse einfach geblockt. Und selber, ja, würde man sich natürlich mehr Kontersituationen wünschen. Da kann man dann in der Einzelkritik dann auch noch drüber reden, inwiefern Appelkamp, Lubicic etc. das immer besonders gut gemacht haben. Grundsätzlich, das wollte ich noch erwähnt haben zur ersten Halbzeit, weil es wurde in der zweiten aus meiner Sicht besser. Ein paar Spieler machten in der ersten Halbzeit auf mich tatsächlich einen relativ nervösen Eindruck. Ja. Ich möchte mal Eguli und auch Sotiris nennen, wo ich das Gefühl hatte, also die haben gekämpft, die sind gelaufen etc. Aber wenn die einen Ball am Fuß hatten, dann merkte man irgendwie schon, dass ihnen so ein bisschen das Herz in die Hose...
Den wollten sie schnell wieder loswerden.
Ja, genau. Und Eguli merkt man schon an, dass er gerade nicht seine beste Formphase hat etc. Und das wollte ich noch erwähnen, weil es in der zweiten Halbzeit dann deutlich weniger auffällig war. Aber ja, du hattest es ja auch schon gesagt, also spielerisch war das jetzt, das geben ja auch die Zahlen her, nicht so fantastisch, aber das habe ich ja gerade erklärt, das war auch ein bisschen Absicht, Dresden damit den eigenen Waffen zu schlagen. Das hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht und wir hatten auch, das ist Teil der Wahrheit, endlich mal das Spielglück eben. Ne? Ja, dass dieses frühe Tor fällt, dass wir nach einer Ecke nachlegen können. Also Dinge, die wir ganz häufig diese Saison nicht hatten. Und ja, so bleibt dann eine 2-0-Führung zur Pause. Und wir waren einerseits glücklich, andererseits aber auch besorgt, denn diese Saison ist eine, die etwas mit uns macht. Und deshalb waren wir uns nicht sicher, ob das alles so reichen würde und wie es in der zweiten Halbzeit weitergehen würde. Aber vorher steht bei uns, wie immer, das Feuer. Das Feuer, das die Spieler auf den Platz gebracht haben, haben wir vielleicht ja auch auf den Ring gesehen. Mal hören.
Andis Pyro-Ecke.
Ich möchte fast sagen, ja, Thorsten, so war es. Das Feuer auf dem Spielfeld hat sich übertragen auf die Ränge und es startete gleich mit einer wirklich hübschen Choreo, die die Südtribüne über den Unterrang aufgespannt hatte. Und zwar war es eine dreiteilige Choreo, haben sie sehr hübsch gemacht.
Auch hier der Hinweis an alle Menschen, die uns bei Spotify hören, wenn ihr jetzt einen anderen Podcatcher benutzen würde, dann könntet ihr jetzt die drei Teile der Choreo auf einem Bild sehen.
Oh, das wäre ja schön, wenn man das könnte.
Ja, das geht.
Ja.
Nur nicht bei Spotify.
Genau. Es wurden, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich Plastikbahnen waren es, hochgezogen bzw. runtergezogen vom Unterrang hoch in den Mittelrang. Und die waren hauptsächlich rot und ergaben dann zusammen ein Fortuna-Logo. Und das, ja, ist es ein Logo-Claim von UD? Auf jeden Fall das Kreuz mit der 1895 in einem Kreis. Das wurde quasi schon ein paar Minuten vor dem Spiel hochgezogen und zum Einlaufen der Mannschaften gezeigt. Und dann haben die Choreo-Helfer die Bahnen umgedreht und auf der Rückseite erschien dann ein neues Bild. Dort stand dann nämlich Fortuna per sempre. Und wenn ich meine rudimentären Sprachkenntnisse zusammenkratze, dann möchte ich behaupten, das heißt ungefähr so viel wie Fortuna für immer.
Sehr richtig.
Ach gut, Gott sei Dank. Und zu guter Letzt wurden dann diese Bahnen heruntergelassen und darunter entwickelte sich ein schönes Fahnenmeer und ebenfalls eine kleine Pyroshow mit ein bisschen Rauch. Wirklich ein gelungener Einstieg in das Spiel. Es war direkt so ein bisschen der Tenor gesetzt. Die Dresdner hatten auch eine Choreo mitgebracht, die ich persönlich jetzt etwas, also sie war groß, aber ich fand sie etwas unspektakulär. Die Dresdner hatten sich alle in den Oberrang gesellt, der Unterrang war komplett leer. Mitmachquote auch wirklich gut in Dresden, muss man echt sagen, da hat schon der ganze Block immer mitgemacht. Sie hatten ein...
Fandest du sie so laut?
Nee, ich fand, sie waren, sag mal, optisch hat das schon was hergemacht, weil da auch alle mitgeklatscht haben und sowas. Mhm. Also das, sie waren an einzelnen Stellen, fand ich sie auch laut.
Ja.
Aber nicht dauerhaft übers Spiel hinweg. Aber es war zumindest von der optischen Erscheinung her, fand ich das schon gut, durchaus gelungen.
Und das Heimstadion war halt auch ein bisschen lauter als sonst.
Ja, das ist richtig.
Das spielt dann auch mit rein.
Ja. Ne? Ja, Dresdner Choreo, sie hatten eine Figur, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich aus irgendeinem Horrorfilm oder sowas, das war da so ein bisschen wie so ein...
Ich hab's mir gar nicht so angeguckt.
Ach so, ja, so ein bisschen monsterartig, so ein bisschen mit so einem teigigen Gesicht und da stand dann irgendwie so Dresden für immer, super duper Dresden. Also
Dresden per sempre?
Nee.
Das ist ja lame, wenn man den Titel von einem anderen einfach klaut und auch benutzt.
Ja, das oder haben die Dresdner aber nicht gemacht.
Oder wiederverwendet.
Ja.
Das wäre ja, das würden wir als Podcast auf jeden Fall nicht machen.
Sehr, sehr.
Aber möglicherweise passiert uns sowas ja, dass jemand unsere Titel auch verwendet.
Unique Titel, ja. Ja, also wie gesagt, so viel zur Dresden-Choreografie und dem Auftritt. Wenn man auf die Düsseldorfer Seite wieder rüberschaut, eben schon gesagt, 38.000 und ein paar Menschen haben es trotz aller widriger Verkehrssituationen ins Stadion geschafft. Und die meisten davon sogar auch wirklich in Rot-Weiß. Man sah nur vereinzelt Trikots, die nicht rot oder weiß waren. Aber auch die mussten dann unbedingt mal ihr Sondertrikot ausführen, diese Menschen. Ich werde es nicht verstehen, aber gut. Aber die Leute haben mitgemacht. Und die haben ab der ersten Minute mitgemacht. Man hat auch direkt gemerkt, wie die Mannschaft ja diesen guten Start erwischen wollte. Und genauso wurde es von den Tribünen auch gutiert. Mitmachquote im gesamten Stadion überraschend hoch. Ja. Gerade bei uns auf der Seite, wir haben ja die Haupttribüne zu unserer Rechten mit den ganzen Business Seats und sowas. Da wurde auch wirklich gestanden und geklatscht und mitgemacht, auch ja. bei uns im Familienblock.
Ja.
Insgesamt wirklich, es schien diese viel beschworene Einheit zwischen Mannschaft und den Fans hat sich da so ein bisschen manifestiert. Wollen wir hoffen, dass das so weitergeht. Das Spiel hat es uns natürlich auch einfach gemacht in dem Moment.
Ja gut, aber das sagt man ja jedes Mal, der Funke muss halt ja. auch von der Mannschaft Richtig. Gespiegelt werden ja. oder zurückkommen. Ne?
Ja, auch in der zweiten Halbzeit, als es dann so einzelne Phasen gab, wo Dresden etwas mehr am Drücker war, da gab es dann auch wirklich direkt Anfeuerungsrufe. Also ein wirklich schönes Gespür. Die Jungs und Mädels auf der Süd haben auch ordentlich Gas gegeben, immer wieder ein bisschen was gezündet. Ja, einfach wirklich eine gute Stimmung für dieses Spiel. Und ich habe es gesagt, bis wir gerettet sind, werde ich keine Noten vergeben. Aber ich kann sagen, ich hätte heute eine ziemlich gute vergeben.
Ja, bester Heimsupport in dieser Saison?
Es fällt mir zumindest kein besserer ein.
Ja, vielleicht.
Ja.
Vielleicht. Nee, das war schon gut. Es gab auch nach dem Spiel noch ein bisschen Szenen mit der Mannschaft. Ne? Ja. Auch da wurde sich noch mal ein bisschen eingestimmt, jetzt auch aufs nächste Auswärtsspiel. Ich glaube, auch da wurde dann noch mal Pyro sogar nach dem Spiel, glaube ich, gezündet, als ja. die Mannschaft da stand. Ich glaube, das war einfach wichtig für alle. Nicht nur für den Kopf, die Erleichterung. Also ich glaube, man konnte die Steine... Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo eine Erdbebenwarnung gab, aber man konnte die Steine, die den Leuten vom Herzen gefallen sind, die konnte man hören nach diesem Spiel. Aber wir wissen natürlich auch, das war jetzt nur ein Spiel, das muss jetzt genauso weitergehen. Ja. Aber dieser Schulterschluss, der hat funktioniert. Die Mannschaft hat auch endlich geliefert. Ja, also wir wollen jetzt ja nicht so tun, als hätten gerade jetzt ne, die Fans, die organisierte Szene ist in den letzten Wochen nicht versucht.
Ja, ja.
Das Problem ist, dass die Mannschaft nicht mitgezogen hat. Und das war dieses Mal anders. Denn nur so geht's. Und dann hoffen wir einfach, dass es auch so weitergeht.
Ja, werden wir hoffentlich von auf Schalke auch wieder Schönes zu berichten wissen.
Genau. Und wie es in dieser Partie weitergegangen ist, das hören wir uns jetzt an.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Zur Pause gab es dann letztendlich keine Wechsel bei beiden Teams. Christopher Lenz wurde ja schon zur ersten Halbzeit ausgetauscht. Und so ging also die Partie erstmal weiter. Auch taktisch schien sich zumindest bei Fortuna nichts groß geändert zu haben, bei Dresden eigentlich auch nicht. Ja, und in der 47. Minute gibt es dann aber auch gleich leider eine relativ große Chance für Dresden. Da ist es einfach ein Fehlpass im Mittelfeld. Raimund kommt dem Ball da nicht so sehr entgegen, sodass der Ball vom Dresdner abgefangen werden kann und Raimund dann nur hinterherläuft. Der setzt auf links Bob Zien ein, der geht in den Strafraum rein und ja, aus spitzem Winkel scheitert er dann an Kastenmeier, der sehr gut aus dem Tor kommt und den Ball dann zur Ecke klärt. Das war tatsächlich keine schlechte Torchance von Dresden, das muss man sagen. Ansonsten ist das Bild relativ unverändert zur ersten Halbzeit. Ne? Dresden versucht, was mit dem Ball anzufangen, schafft es aber gerade in letzter Instanz am Strafraum nicht gefährlich zu werden. Fortuna hingegen versucht vor allem zu kontern. Auch das klappt meistens nicht bis zur 58. Minute. Da ist es nämlich Cedric Itten auf der linken Seite dieses Mal, der sich an der Eckfahne gegen den Innenverteidiger, gegen Pauli, der mitgelaufen ist, durchsetzt, in die Mitte an der Grundlinie entlang dribbeln kann und den Ball in den Rückraum zum sehr freien Luca Raimund zurücklegt. Und der kriegt den wunderbar auf seinen starken linken Fuß und vollstreckt in die lange Ecke. Und da steht es 3-0. Und wir haben alle unseren Augen nicht getraut. Und selbst dir ist diese Statistik aufgefallen in dieser Saison, sagte er mit leicht vergiftetem Kompliment, dass Fortuna tatsächlich zum ersten Mal 3 Tore erzielt habe. Aber klugscheißerisch wie Thorsten ist, musste er natürlich sofort korrigieren, noch auf dem Spielfeld sozusagen.
Ja.
In einem Ligaspiel, denn im Pokalspiel in Schweinfurt, da warst du allerdings auch nicht zugegen, hast du also keine Erinnerung mehr dran. Da haben wir sogar 4 Tore erzielt. Aber ja, es ist kein gutes Zeichen, wenn du am 31. Spieltag davon sprichst, erstmalig 3 Tore in einer Partie erzielt zu haben. Aber so war es. Und man muss sagen, das hat Fortuna schon ein bisschen Sicherheit gegeben. Mhm. Spätestens jetzt hatte man nicht mehr so dieses nervöse Gefühl. Und jetzt ging es vor allem darum, diesen Vorsprung durchzubringen und alles wegzulaufen und zu grätschen, was da ist. Und ich fand, das hat man tatsächlich auch sehr gut gemacht. Es gibt ein paar Wechsel dann in der 62. und 63. und 64. Minute. Da kommt bei Dresden zum einen Jakob Lemmer für Jason Čeka und Luca Hermann für Kofi Amoako. Hat mich übrigens in beiden Fällen gewundert, weil ich fand Čeka schon gefährlich. Ja. Und auch Amoako im zentralen Mittelfeld fand ich eigentlich stark, muss ich sagen. Das hat mich also ein bisschen überrascht. Und bei uns kam Jesper Dorlon für Matthias Zimmermann. Auch hier, mein erster Gedanke war, oh, gehen wir jetzt auf eine Dreierkette oder nicht? Nein, wir sind im System geblieben. Matthias Zimmermann war natürlich nach seiner jetzt längeren Knieverletzung vermutlich noch nicht fitter als für 65 Minuten. Aber Dorlon ist nicht auf die rechte Abwehrseite gegangen, sondern Tim Oberdorf ist das, sodass Dorlon und Iguli daraufhin die Innenverteidigung der Viererkette gebildet haben. Ja, wie gesagt, das Bild bleibt ähnlich. Und in der 68. Minute hat Fortuna eine wirklich dicke Torchance. Es ist wirklich eine starke Situation auf der rechten Seite. Da kombinieren sich nämlich Oberdorf und El Asusi ja sehr gut durch mit Doppelpässen, durch das Pressing. Mhm. El Asusi ist dann frei zum Flanken, flankt perfekt in die Mitte, muss man sagen. Itten kommt vor seinem Gegenspieler an den Ball per Kopf und mit einem Aufsetzer bringt er den gefährlich aufs Tor. Aber Schreiber kann den Ball wirklich mit einer Glanzparade an die Latte lenken. Und ja, so ist diese riesige Torchance letztendlich nicht genutzt. Klar kann man sich wie Thomas Stamm hinter den Expected Goals Wert oder wie Markus Anfang verstecken und erzählen, dass man mit all diesen kleinen Schönkchen, die man hier und da vielleicht mal hätte, ja in Summe einen höheren Wert hatte. Aber solche Torchancen hatte Dresden nicht. Ja. Und das muss man auch sagen. Wir hatten hier eindeutig die Möglichkeit, sogar auf 4:0 zu erhöhen. Da hat Dresden richtig Massel, dass das nicht der Fall ist. Ja, es kommen die nächsten Wechsel in der 73. Minute. Stefan Kutschke kommt für Niklas Hauptmann und Konrad Faber für Alexander Rosipal. Und bei Fortuna kommt Julian Hetwa für Emanuel Ioa. Hetwa ist dann wiederum nämlich auf Luca Raimunds Position gegangen. Und Raimund ist hinten in die Viererkette als Linksverteidiger reingegangen. Hat das aber tatsächlich dann ordentlich gemacht. In der 78. Minute kommt dann auch noch Christoph Daferner für Vincent Vermey. Vermey also ohne Tor gegen Fortuna und Spoiler, Daferner sowieso. Also Daferner trifft in diesem Stadion nichts, das weiß man ja. Das ist allgemein bekannt. Ja, und also es fehlen halt so die Torchancen bei Dresden, meiner Meinung nach. Darum, mich hat übrigens der Expected Goals-Wert auch ein bisschen überrascht, auch wenn wir ihn gleich am Ende des Spiels uns anschauen. Denn da war einfach nicht so Situationen, wo man sagt, ah, noch eine Chance. Es war tendenziell ein chancenarmes Spiel. Es war super intensiv, es war super spannend. Aber die großen Chancen auch bei Dresden fehlten. Und was mir in dieser Schlussphase ein bisschen fehlte, das waren die Entlastungsangriffe bei uns. Das hat nicht mehr so gut geklappt. Es gab ja auch viele Wechsel. Bei Fortuna kann man vielleicht ein bisschen kritisieren, dass in der 73. Minute dieser Wechsel relativ früh war. Es war nämlich der letzte, nicht weil wir schon 5 durchgeführt hatten, sondern weil wir durch Lenz frühes Ausscheiden in der ersten Halbzeit schon 3 Wechselfenster gebraucht hatten.
Ja, und da, das habe ich nämlich eben in der Besprechung der ersten Halbzeit, ist mir der Gedanke nicht mehr gekommen. Ich habe währenddessen schon überlegt, wir waren ja in der 45+1, es waren glaube ich 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Ich hatte kurz überlegt, boah, nehmen wir es hin, dass wir jetzt den Wechsel erst in der Halbzeit durchführen, war so ein Gedanke, der mir auf dem Platz, oder nee, nicht auf dem Platz, aber während des Spiels quasi gekommen ist, so ja, gut, wechseln wir zur Halbzeit, wenn er nicht mehr kann. Ne?
Es wäre vielleicht sogar klüger gewesen, denn wir hatten 2 Szenen jetzt in der Nachspielzeit. Zum einen Kastenmeier hatte irgendwie Probleme.
Rechtes Knie, ja.
Mit dem rechten Knie. Wir haben das schon eine ganze Weile im Spiel beobachtet, weil wir ja auf der Seite auch sind, wo Kastenmeier in der zweiten Halbzeit gestanden hatte, dass er immer wieder in die Beuge gegangen ist mit dem Knie, dass er offenkundig Probleme hatte. Und es gab dann auch eine Szene, da ist er dann einfach mal liegen geblieben in der 83. und musste da auch behandelt werden. Es ging natürlich dann auch weiter, sonst hätte wirklich ein Feldspieler reingemusst. Und Sotiris schien auch wirklich Probleme zu haben. Der ist einfach, glaube ich, sehr viel gelaufen und konnte nicht mehr so richtig, ist auch einmal im Mittelkreis liegen geblieben und unter normalen Umständen hättest du ihn ausgewechselt, ja. Aber er hat sich dann, also sein Radius war jetzt auch nicht mehr der größte danach, aber er hat sich halt so im Mittelfeld, in der Zentrale so über den Platz geschleppt. Ja, aber es gibt noch, ich würde sagen, eine oder zwei Szenen, die man erwähnen muss. Zum einen noch, es fällt tatsächlich noch das Tor für Dresden, ist ein bisschen schade.
Sehr ärgerlich.
Ich hätte wirklich gerne das überstanden. Da ist es Bob Seeden, der mit so einem Antritt auf der linken Seite dann Hetwa einfach stehen lässt. Ne? Hetwa kommt, also natürlich ist Hetwa auch schnell, aber er kann einfach diese Zehntelsekunden dann nicht aufbringen, um die Flanke zu verhindern. Flankt in die Mitte und das Lämmer relativ frei und köpft den Ball dann ins Tor. Ja, wir haben schon mal geguckt in der Analyse, wer hätte da hingehen müssen und so. Also es ist so ein bisschen im Niemandsland zwischen Eguli und ich glaube
Lubicic.
Und Lubicic vor allem. Lubicic war dann am Ende auch der Spieler, wo wir gesagt haben, ja, der hätte sich besser positionieren müssen, um das hinzubekommen. Aber man muss dann auch sagen, Dresden war halt vorher schon immer so um unseren Strafraum herum, aber eben nie so richtig gefährlich. Ja. Und die Mannschaft ist nicht in dem Moment wieder super nervös geworden, sondern die Partie lief dann einfach noch so ein bisschen weiter. Es gab noch eine Szene, schon in der Nachspielzeit, in der 90. plus 4, da ist es nochmal eine Flanke von rechts, diesmal von Faber zu Hermann am Strafraum. Der hält drauf, aber dann schießt er Daferner an. Und
war die beste Aktion von Daferner in diesem Stadion, würde ich sagen.
Und ja, so steht am Ende 3-1. Ich weiß bis heute nicht, welche Szene Thomas Stamm meinte, wo Faber eine Tätlichkeit gegen sich erfährt. Gehen wir doch nochmal auf Stamm ein. Andi, ich frag mal dich. Hm. Also, hat Stamm recht? Hat der Schiedsrichter viele Fehler gemacht? War der Expected Goals-Wert so viel höher? Das heißt, sie hätten deutlich mehr was mitnehmen müssen, Dresden. Wie ist dein Eindruck auch von dieser zweiten Halbzeit dann gewesen? Naja,
ohne die Statistik zu kennen, die du jetzt wahrscheinlich gleich noch kurz erzählen wirst, also der XG-Wert von Dresden scheint ja ein wenig höher gewesen zu sein als der von Düsseldorf. Aber,
hinten raus, ja.
Ja. Aber ehrlich gesagt, das war ja jetzt, auch wenn man die zweite Halbzeit sieht, das war ja jetzt kein super, super Druckspiel von Dresden, wo sie uns irgendwie am Strafraum einschnüren und eine Chance nach dem anderen. Ne? Also,
lass mich da an der Stelle kurz den XG-Wert einwerfen, damit wir wissen, wovon wir reden. Bei Opta ist es 1,15 für Fortuna gegenüber 1,29 von Dresden. Bei der DFL und damit bei Amazon Web Services ist es 1,1 bei Fortuna gegenüber 2,0 von Dresden. Mhm. Ehrlicherweise ein bisschen verwunderlich. Und ich reiche auch noch den Rest nach und dann kannst du wieder weitermachen. Ja. Wir hatten also insgesamt 9-17 Torschüsse. Mhm. Davon kamen bei Fortuna 6 auf das Tor von Dresden, aber eben bei Dresden nur 5 auf das Tor. Und das ist ja dann schon mal ein Unterschied, wenn du deutlich mehr Torschüsse hast, aber deutlich weniger davon aufs Tor bringst.
Das erinnert mich ein bisschen an unsere Zweikampfstatistiken, die ich in FIFA immer etwas versaue.
Genau. Und dann die Laufleistung, und die ist natürlich bemerkenswert. 120,11 Kilometer bei Fortuna gegenüber 118,58, also mehr gelaufen. Was aber auch logisch ist, wenn du zurückgedrängt bist und dich verschieben musst, Lücken schließen musst gegenüber einem Gegner, der vor allem den Ball dann laufen lässt. Aber wenn das ineffizient ist, ja, dann bringt das nicht so viel. Ja, gespielte Pässe 280 gegenüber 549, also daran sieht man das auch. Angekommene Pässe 65 zu 82. Ballbesitz 34% zu 66, also daran sieht man schon, was wir auch beschrieben haben. Mhm. Zweikämpfe 48 zu 52, das war dann eben deutlich ausgeglichener. So, also sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, ich habe aber die Statistik so ein bisschen vergessen, aber dann ist es nämlich immer einfacher zu argumentieren, wenn man die Statistik nämlich schon parat hat.
Ja, also gerade die Ballbesitzstatistik, natürlich habe ich das wahrgenommen, dass Dresden mehr Ballbesitz hatte, dass das so viel mehr war mit nur etwas mehr als 30% bei uns. Das war mir tatsächlich während des Spiels gar nicht so aufgefallen, weil es Entlastung gab.
Wenn du es mit der Halbzeit vergleichst, da war es aber noch 30-70, haben wir sogar ein bisschen mehr.
Ein bisschen haben wir aufgeholt, ja. Insgesamt, ja, du hast es eben gesagt, es ist mit den eigenen Mitteln geschlagen. Wir haben uns da reingeworfen und haben Dresden nicht, zumindest häufig nicht gefährlich zum Zuge kommen lassen. Ja, die ganzen Schüsse, aber das meiste war abgeblockt. Kastenmeier hat stark pariert in ein paar Situationen, die wichtig dann waren.
Das waren halt auch nicht 10, ne?
Nee, genau.
Sondern waren halt so 3.
Ja, und also ich kann verstehen, dass man als Dresdner Trainer und Fan oder wie auch immer, dass man da unglücklich ist, dass man das Spiel verliert. Aber es war jetzt, würde ich behaupten, nicht so ein Spiel, wo du dir denkst, oh, wie konnten die denn jemals 3 Tore gegen uns schießen und wir nur das eine? Ne?
Also, nee, da hat auch die Innenverteidigung von Dresden einfach entscheidende Fehler gemacht.
Ja.
Sowohl beim 1-0 als auch beim 3-0 lassen sie sich jeweils von Itten düpieren, muss man ja sagen. Und da darf man sich dann auch nicht beschweren. Ja, Ecke kann immer mal passieren. Aber nee, das würde ich jetzt auch sagen. Also da dürfen sie sich nicht beschweren. Dafür waren sie halt auch zu ineffizient. Und das ist auch tatsächlich ein Problem von Dresden in dieser Saison. Gerade in der Hinserie hieß es häufig, ach Dresden, die spielen ja eigentlich ganz gut. Die spielen eine ganz gute Kugel. Das ist ja auch so. Aber die haben natürlich auch nicht immer so einen Killer vorne drin. Ne? Vermey an einem guten Tag, ja. Aber er ist jetzt auch kein Zweitliga-Top-Stürmer und so, ne?
Ja, aber ich kann mich jetzt auch nicht an große Chancen von Vermey erinnern, die also auch da.
Also der ist gut integriert ins Spiel, das merkt man schon in den Kombinationen. Ja. Das Bällchen läuft bei Dresden, aber sie sind halt keine Mannschaft, die das Spiel machen kann. Ihnen fehlt so diese Eigenschaft zum letzten Pass.
Ja.
Und jetzt in der Rückrunde waren sie natürlich auch mehr auf das Umschaltspiel nochmal ausgelegt, weil Spieler wie Bob Zien oder Cheka, das sind natürlich welche, die vor allem mit ein bisschen Raum übers Tempo kommen, über die Außen. Und wenn du da Umschaltmomente hast, ne, die flanken dann gut und so, ja, dann kann das schon zu was bringen. Wenn du die aber nicht ins Laufen bekommst und gegen eine massive Verteidigung spielen musst, dann hast du 4 Ballbesitz, dann hast du auch mal einen Abschluss, aber ich habe es ja an der Statistik gerade gezeigt, grundsätzlich harmlose Abschüsse. Und Fortuna hat halt gekontert, war mal bei einer Ecke da. Das sind die Basics im Fußball. Und im Abstiegskampf, ehrlicherweise, da geht es ja wirklich nicht um Schönspielerei. Das ist eine Binsenweisheit. Ja. Sondern da geht es darum, die Ergebnisse zu erzielen. Da geht es darum, zu fighten, zu kämpfen. Und das ist vielleicht auch etwas, was diese Mannschaft verinnerlichen musste. Wir werden jetzt in den nächsten Spielen sehen, ob das auch dauerhaft der Fall ist. Dass eben nur so mit spielerischen und ach, wir hatten doch also gute Chancen, wird es nicht gehen, sondern du musst fighten. Und das hat das Team wirklich vom ersten bis zum letzten Mann heute gemacht. Und das war dieser Energieschub, dieser Hoffnungsschub, den wir, glaube ich, alle gebraucht haben. Das hat uns nach Magdeburg total gefehlt. Da hatte man das Gefühl, alle lassen es passieren.
Ja.
Aber jetzt sind die Hoffnungstanks wieder ein bisschen gefüllt. Und jetzt gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl auch in die Partie bei Schalke. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, es ist immer alles möglich. Und haben wir auch.
Ach so.
Lass uns die Binsen auspacken. Auch den großen Schlotter manchmal die Knie im Saisonendspurt. Wir wissen nicht, was Schalke jetzt an diesem Wochenende machen wird. Ob es dann schon ein Aufstiegs-Endspiel quasi für Schalke ist, wo sie es ziehen können oder nicht, aber
das wollen wir wirklich vermeiden,
ja.
Dass nächste Woche, wenn wir auf Schalke antreten, Schalke die Möglichkeit hat, aufzusteigen. Wir werden auf keinen Fall absteigen können in der Partie, aber wir wollen bestimmt nicht, wenn wir gerade Riesenprobleme haben, den Schalkern beim Aufstieg zuschauen. Da appelliere ich auch an Schalke. Die Woche darauf spielt man in Nürnberg
bei
den Freunden, mit denen man sich gut versteht seit Jahrzehnten. Dann kann man gemeinsam feiern. Ich gönne Schalke nach dieser Saison den Aufstieg definitiv. Das haben sie sich verdient. Da besteht auch kein Zweifel mehr für mich, dass sie das schaffen werden. Aber dann doch gerne in Nürnberg.
Ja, das wär mir auch
lieb. Ja, und dann spielen wir noch ein schönes Unentschieden vorher, dass das auch noch spannend wird in Nürnberg. Und dann kann man da die große Sause, wie man früher
im Ruhrgebiet immer sagt,
gesagt
die gute Sause.
Genau, aber also Fortuna hat den Kampf angenommen. Fortuna hat gezeigt, dass sie im Abstiegskampf dann doch noch bestehen können.
Mhm.
Und jetzt geht es aber um Bestätigung. Das ist ganz wichtig. Wir müssen einfach weitermachen. Es ist natürlich schon anstrengend, jede Woche so viel Energie reinzubringen. Aber es geht nicht anders. Andere schaffen das auch.
Ja, eben.
Und ich glaube aber, dass diesem Team jetzt guttun wird, dass der Druck beim Schalke-Auswärtsspiel und vielleicht auch gegen Elversberg nicht derselbe ist wie jetzt beim Dresden-Spiel, weil man natürlich sagt, ach, Erwartungshaltung gegen Aufstiegskandidaten ist halt auch eine andere. Und wie du sagst, Schalke könnte den letzten Schritt machen, auch für Elversberg am vorletzten Spieltag könnte es so ein Spiel sein, Also der HSV hat auch kurz vor Schluss schon in Sandhausen verloren und solche Sachen, wo du halt einfach dann von den Nerven her das selber dann auch nicht mehr hinkriegst, weil du weißt, wenn wir es heute nicht machen, dann war es das mit dem Aufstieg. Darum, es gibt wirklich Gründe auch zu sagen, nee, das Ding ist definitiv jetzt nicht vorbei und es sieht zum Glück diese Woche jetzt wieder ein bisschen besser aus als noch nach dem Magdeburg-Spiel. Ja,
das haben wir alle gebraucht.
Genau. Tja, dann gucken wir uns jetzt am Ende noch die Noten an.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Ja, und da sind wir mit den Noten. Andi, dann übernimm doch mal, wie immer als erstes, Florian Kastenmeier am Tor. Andi? Andi? Ja, wo ist er denn? Ist er etwa auf Klo gegangen? Tja, der Kaffee macht's. Tja, dann übernehme ich jetzt einfach mal Florian Kastenmeier. Selber schuld, wer da auf Klo geht. Ich hatte es schon gesagt, Kastenmeier leitet das 1:0 ein mit seinem, wie er selber zugegeben hat, verunglückten Ball. Aber nichtsdestotrotz kommt der Ball dahin, wo er kommen muss und Itten vollstreckt. Das war also relativ stark und er hat ja auch in der ersten Halbzeit noch einmal eine ähnliche Szene, die zumindest eine große Torchance von Itten beschert. Ansonsten hat er so 2-3 Momente, da wird er wirklich gebraucht. Da gibt es einmal diese Parade gegen Wagner mit der einen Hand. Es gibt außerdem noch in der zweiten Halbzeit einmal die Situation gegen Bob Zien, wo er den Ball klärt. Und insgesamt macht Kastenmeier einfach einen sehr sicheren Eindruck in dieser Partie, fängt tatsächlich viele Flanken ab, ist auch einfach präsent da hinten, vermutlich auch verbal, so dass ich ihm am Ende eine glatte 2 geben würde.
Ja, das habe ich eben vom Klo ja auch schon dir zugerufen. Ich weiß nicht, ob du es hören konntest.
Ich konnte es hören.
Ja, die 2. So, da bin ich wieder. Viel besser jetzt. Die 2 bekäme er auch von mir, wenn ich sie vergeben dürfte in diesem Moment.
Ja, die habe ich dir genommen. Du darfst dafür Jesper Dorlon eine Note geben. Der wurde ja eingewechselt und hat ausreichend gespielt.
Ja, und ich muss ja gestehen, so wie ich gesamten Spiel zumindest ab der zweiten Halbzeit immer in 5-Minuten-Schritten runtergerechnet habe, wie lange denn wohl noch zu spielen ist, weil man selbst bei einer 3-0-Führung immer denkt, oh Gott, das wird ja alles gar nichts mehr hier.
Ja. Yeah.
Das war auch mein Gefühl, als Jesper Dorlan gewechselt wurde. Es war so, oh nein, Ende. Warum denn?
Ulf Borchert, ne?
Ja, bitte nicht.
Bitte nicht.
Aber dafür hat er es dann echt okay gemacht. Also ich habe jetzt keine größeren Aussetzer von Dorland. Er hat das neben Egoli dann gut wegverteidigt, fand ich.
Dazu muss man ja auch sagen, Dresden ist ja auch ein Team, das sehr viel mit Flanken agiert. Ne? Sind auf Platz 2 in dieser Statistik hinter uns. Und das ist natürlich wie gemalt für einen Spieler wie Dorland.
Ja.
Also Flanken rausköpfen, dit kann er.
Ja.
Und er war weniger im Spielaufbau involviert. Das liegt ihm dann auch.
Ja, also insgesamt, also Dresden hat dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so stark gepresst, weil die Pressingresistenz ist ja auch nicht die höchste. Also es sind viele gute Dinge, glaube ich, für ihn so zusammengekommen. Ich schwanke zwischen einer 3 und einer 3,5. Vielleicht ist die 3 zu gut. Die 3,5 finde ich fast ein bisschen zu schlecht. Deswegen,
absolut okay, finde ich. Er hat auch zweikampfmäßig hat er 75% gewonnen, 2/3 der Kopfball. Duelle. Nee, die 3, die hat er sich verdient. Wir wollen ja auch nicht immer also konstant draufhauen bei allen Spielen.
Nee, genau.
Und ja, dann gucken wir uns Elias Egoli an. Und da hatte ich schon gesagt, ich fand ihn in der ersten Halbzeit, da wirkte er ein bisschen nervös, ohne dass er jetzt so krasse Aussetzer gehabt hätte. Er hatte auch ein paar Szenen, wo er, zum Beispiel eine Szene gab es mal gegen Vermey, das war aber schon in der zweiten Halbzeit, wo so ein langer Ball kommt, den lässt er einmal auftitschen, wo wir gesagt haben, oh, jetzt köpf ihn doch weg. Und da stellt er aber sehr geschickt seinen Körper gegen den nicht minder großen Vermey da rein und kann diesen Ball einfach durch seinen Körper sichern. Das Größte, was man ihm vorwerfen kann, ist die leichte Nervosität. So richtige Fehler würde ich Egoli aber nicht in dieser Partie zugestehen. Vielleicht hier und da mal nicht so ein idealer Pass, aber im Vergleich zu den letzten Wochen, wo er immer im Vierer- und Fünferbereich war, sehe ich ihn jetzt schon im Dreierbereich, vielleicht in der 3,5 eben wegen dieser etwas unsouveränen Ausstrahlung, die er hier und da mal hatte.
Ja.
Aber eben, wie gesagt, keine tieferen Fehler. Und dann kommen wir zu Emmanuel Ijoa, Andi.
Ja, er macht ein Tor. Also insofern ist für mich die Eins gesetzt. Ich war mit Emma in diesem Spiel durchaus zufrieden. Ne? Er macht das Tor. Das ist wirklich auch ein wichtiges Tor zu diesem Zeitpunkt, dass er danach legt. Ja, natürlich wie alle anderen auch. Wir haben jetzt kein Offensivfeuerwerk abgebrannt. Ne? Aber er hat ein paar gute Antritte, die er spielt. Und er wechselt ja auch so ein bisschen die Position hinterher noch.
Das ist natürlich auch ein Grund, warum er natürlich später deutlich weniger in der Offensive ist.
Ja, weil
er ein linker Verteidiger ist.
Ja.
Aber er lässt jetzt über Chica auf die Seite dann nicht mehr so viel zu. Und Chica wird ja dann auch relativ zeitig nach, glaube ich, rund 60 Minuten ausgewechselt. Ja. Nee, ich fand das defensiv echt okay, was Ijoa da gemacht hat. Vorne hat er ein Tor.
Ja. Jetzt ist die Frage, was ergibt das? Ich wäre bei einer 2,5, weil er ein vernünftiges Spiel gemacht hat und ein Tor geschossen hat. Das wäre jetzt okay.
Ich tendiere eher zur 3, aber ich würde es jetzt auch nicht widersprechen. Darum, er hat das Tor gemacht, hat auch ein bisschen Glück dabei und hat ansonsten sehr gut verteidigt. Aber ja, 2,5 ist okay und die möchte ich auch Christopher Lenz geben. Mhm. Denn das hatten wir schon erwähnt, der hat sehr viel Ruhe und Souveränität auf der Seite dazu gebracht, hat sich auch eben als Pressing-resistent gegen Dresden erwiesen. Das war ganz wichtig, glaube ich, in der Partie. Hat aber auch gleichzeitig gefightet. Du hattest auch schon mal so eine Flexgrätsche von ihm genannt. Ja, wenn wir das über 90 Minuten bekämen, das werden wir diese Saison auf gar keinen Fall. Bei Klassenerhalt müsste man mal gucken. Christopher Lenz ist ein guter Spieler. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Das Problem ist seine Fitness. So einfach kann man es sagen.
Ja, er ist kein Spieler, um den herum man ein Team aufbaut.
Nee, und ich verstehe natürlich den Gedanken hinter der Verpflichtung, aber trotzdem diese mangelnde Verfügbarkeit. Ne, er hat jetzt 3 Spiele gefehlt seit dem Berlin-Spiel. Jetzt ist er wieder da. Ich hoffe auch nächste Woche auf Schalke verfügbar. Das wäre sehr wichtig, weil auch da Pressing-Resistenz ein Thema sein wird. Ja. Aber die 2,5 also auch für ihn. Und dann kommen wir zu Tim Oberdorf, Andi.
Heute auch wieder viel besser als zuletzt. Ne? Letzte Woche habe ich ja noch gesagt, er hat so ein bisschen sein Mojo verloren. Und jetzt hatte er es wieder. Sowohl defensiv gut gestanden. Ich glaube, da war er nicht mit. Ich habe eine Situation vor Augen, wo wir uns auf der Außenbahn mit so einem Doppelpass so ein bisschen sezieren lassen. Da weiß ich nicht, ob er da ein bisschen weit rausrückt, aber
er ist dafür in der Situation involviert, wo wir den Pfosten, den Lattenkopfball von Itten haben, im Doppelpass mit Ella Sousa.
Genau, das war eine wirklich starke Offensivaktion. Ich würde ihm eine 3,5, ja, vielleicht sogar eine glatte 3 irgendwo, also im Dreierbereich.
Ist gerechtfertigt, denn ich sehe jetzt nicht die ganz großen Unsicherheiten bei ihm. Wenn man es auch mit Eguli vergleicht, war Oberdorf dann doch ein bisschen der souveränere, der Ruhepol da hinten. Für mehr hätte es aber auch die ganz großen spektakulären Manöver geben müssen, die gab es dann auch nicht. Ja, und dann kommen wir zu Matthias Zimmermann, der auch auf seiner Seite definitiv den Kampfesaspekt reingebracht hat. Etwas weniger den Aspekt im Spiel nach vorne, aber das war vielleicht auch fitnessmäßig bei ihm noch nicht drin in dieser Partie. Hat aber definitiv ja auch mit seiner Routine und Präsenz da hinten geholfen. Ich bin bei ihm bei der 3,5, wie gesagt, weil mir fehlten dafür die Aktionen nach vorne. Aber grundsätzlich hat das gut funktioniert und die Viererkette liegt ihm ja auch einfach deutlich besser als so ein Schienenspiel. Da kann er uns hoffentlich in den letzten Spielen jetzt auch noch die nötige Stabilität geben. Das wäre durchaus wichtig. Ja, und dann haben wir Sotiris Alexandropoulos im Mittelfeld.
Die anfängliche Nervosität war ihm anzumerken. Er hat trotzdem ganz gute Pressing-Resistenz gehabt. Er ist viel angelaufen worden, fand ich. Vielleicht hatten sie ihn so ein bisschen auch als Schwachstelle im Mittelfeld ausgemacht. Ist er sicherlich in dem Spiel auch tendenziell etwas mehr gewesen als Ella Susi. Ne? Der ist halt nochmal ballsicherer. Aber es kommen keine derben Aussetzer oder sowas. Deswegen.
Ja, war viel Dynamik, viel Schließen von Löchern.
Genau, viel gelaufen,
Einsatz. Ja. Und das auch gerade in der zweiten Halbzeit. Und am Ende eben hat er sich durchgeschleppt.
Ja. Also da wäre ich bei einer 3,5. Das war eine vernünftige Vorstellung, die er da geboten hat.
Ja, 3,5 gehe ich auf jeden Fall mit bei ihm. Ja, und dann haben wir Shinta Appelkamp, Ich hatte es anfangs ja gesagt bei der Taktikbesprechung, dass diese hängende Spitze nicht so seine Position ist. Die Idee ist immer, ne, wenn Shinta Raum hat und ganz frei ist, dann ist er überall, aber eben leider auch nirgends. Und das war so ein bisschen in der Partie so. War aber auch nicht sein Spiel schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass wir nicht so viel Ballbesitz hatten, dass wir nicht so viel da vorne hingespielt haben. Und wenn, haben wir gleich immer direkt in die Spitze zu Etten gespielt, gerade mit den langen Bällen, sodass viele Bälle auch einfach über Shinta hinweggesegelt sind. Aber ansonsten würde ich sagen, nicht so die tolle Partie. Wenn da nicht die Vorlage zum 2:0 bei der Ecke wäre,
ja,
dann hätte ich ihn vermutlich ja in einem, ja, eher in einem fast schon Fünferbereich gesehen.
Okay.
Aber so wäre ich bei einer 4 bei Shinta. Wie siehst du das? Denn außer dieser Vorlage war da gefühlt nicht so viel. Also klar, super Laufleistung, ne? Er ist 11,5 Kilometer gelaufen und so viel Einsatz stimmte auch hier. Aber es ist nicht viel rumgekommen, ne?
Nee, es war jetzt kein Spiel, dem er seinen Stempel aufgedrückt
hat,
ne?
Überhaupt also, nicht.
Ich habe auch überlegt, ob es sinnvoller gewesen wäre, Ljubicic halt, ihn mit Ljubicic zu tauschen von den Positionen her, dass Appelkamp eher auf der linken Seite arbeitet. Ja, aber nee, mach mal die 4. Das passt schon.
Also vielleicht ein bisschen hart, aber auf der anderen Seite, mir fehlen halt die Momente, wo ich sagen kann, ja, da hat er sich mal in Szene gesetzt. Da war er mal sehr auffällig. Ja, ja. Die fehlen einfach in dieser Partie so ein bisschen. Bisschen anders bei Anouar El Asoussi, der natürlich wie immer über die Laufstärke kam. Das habe ich eben auch gar nicht erwähnt. Guck mal, das muss ich jetzt an der Stelle machen. So, er war natürlich auch der Spieler, der tatsächlich auf dem Feld am meisten gelaufen ist. Nämlich 12,4 Kilometer. Robert Wagner, ein Selfmade-Millionär auf der anderen Seite. Er ist ja jetzt von Kiel nach Dresden. 12,2 Kilometer, also den hat er überholt. Schnellster Spieler war übrigens Konrad Faber mit 33,9 Stundenkilometern. Gegenüber natürlich wie immer Elias Eguli, diesmal mit 31,83, unser Sprinter dort. Das vielleicht noch kurz am Rande. Also er ist am meisten gelaufen wie immer. Auch da, es gab jetzt nicht tausend Szenen, wo er in der Offensive präsent war, aber er war präsent, da auch ein bisschen präsenter als Appelkamp, zum Beispiel eben bei dieser Flanke zur Torchance. Und auch er hat gewisse Szenen gehabt, wo er den Ball erobert und dann auch durchaus mal durchs Mittelfeld treibt. Ich sehe ihn bei einer glatten 3 tatsächlich, weil er anders als Sotiris eben diese Nervosität nicht gezeigt hat. Für den war das eine Partie, da passt er aber richtig rein.
Ja, genau. Also das war eine starke Partie auf jeden Fall. Ja, das passt.
Genau. Und dann sehen wir uns, ja, Julian Hetwa kann in der 73. Das ist ein bisschen zu knapp.
Ja.
Dann, ja, Andi, Cedric Gitten.
Die beiden Spieler, die von mir eine glatte 2 bekommen würden oder bekommen werden.
Ja, das werde ich overrulen, aber mach mal weiter.
Noch besser?
Ja.
Standen.
Kannst dich ja mal fragen, was in der Partie ohne Cedric Itten gelaufen wäre.
Ja, ja. Das ist, also, er macht das Tor, er holt die Bälle, er holt sie rechts, er holt sie links, er hat die Riesentorchance vor der Halbzeit noch.
Er bereitet ein Tor vor, er macht es.
Genau.
Itten ist der X-Faktor dieser Partie.
Dann sind wir bei der, also kann er noch besser spielen, wenn er den Kopfball nicht an den Pfosten setzt, ne? Ist es eine glatte 1 oder ist es eine 1,5? Ich weiß es nicht.
Wenn er den noch reinmacht,
dann ist es
die 1. Also ja, so brauchst du halt einen Spieler, ne?
Ja. Die beiden wichtigsten Spieler standen hinterher bei Sky am Mikrofon. Das war schon sehr, sehr gut ausgewählt, ja.
Darum auch mein Spieler des Spiels, Cedric Gitten, auf jeden Fall. 1,5. Ja, Marin Ljubicic hatte eine interessante Partie. Er war ja ausgelagert auf die linke Seite. Mhm. Das war auch, glaube ich, überraschend. Das war auch als Überraschung, glaube ich, gedacht für Dresden. Dresden agiert neben dem Pressing manchmal auch durchaus mannorientiert. Und vielleicht hatte man auch da die Hoffnung, das alles so ein bisschen durcheinander zu bringen. Mhm. Ich fand mit so ein bisschen mehr Raum, er hat manchmal ganz gute Szenen gehabt, aber auch da fehlte bei ihm so, ja, es fehlten natürlich die Abschlüsse oder die richtig gefährlichen Manöver. Wir haben uns ja auch beim Tor drüber unterhalten, ob er vielleicht am ehesten derjenige gewesen wäre, der da hätte eingreifen können, aber es ist jetzt auch nicht so ein ganz krasser Fehler, wo man sagt, nee, das darf ihm nicht passieren oder
ja,
sowas.
Das ist ja auch schon spät in der Partie, da sind, haben alle schwere Beine.
Er hat durchgespielt, genau. Ne, wohlgemerkt. Ja. Aber es war deutlich besser als in Magdeburg, das muss man auch sagen, wo ihm ja im Grunde gar nichts gelungen ist. Und so würde ich ihm die 4 geben in der Partie.
Ja, die habe ich auch so im Kopf gehabt.
Und dann kommen wir noch, das ist der letzte im Bunde, zu Luca Raimund, Andi.
Er wurde ja für wahrscheinlich nach Matchplan etwas spät eingewechselt.
Ja, 10 Minuten zu spät. Ja. Oder 20.
Aber er macht das dann vernünftig. Also es ist halt ein anderer Spielertyp. Ne? So, das muss man dann auch sagen. Insgesamt kommen wenig Impulse nach vorne von ihm.
Wie so ein Tor zum Beispiel.
Ja, aber das... Thorsten. Ich bin ja in der Herleitung und er wird ja, das Tor passiert ja irgendwann, aber ansonsten fand ich, war er ja nicht so super ins Spiel eingebunden. Also er steht,
war Linksverteidiger dann später.
Ja, er steht dann, also er läuft sich gut frei im Rückraum. Ne? Er macht auch genau das, was man machen muss, nämlich erst so einen Weg antäuschen und dann doch abbremsen, 2-3 Schritte zurück machen, um sich diesen Raum zu holen. Das macht er wirklich stark und dann ist es ja auch ein überlegter Abschluss ins lange Eck. Trotzdem kommt er bei mir persönlich nicht über eine glatte 3 hinaus.
Nee, glatte 3 ist ja auch okay. Aber deine Herleitung klingt mehr nach 4.
Nee. Aber es war halt, es gibt diesen Glanzmoment mit dem Tor. Und wenn er erstmal, ist er für mich in meinem Kopf, ist er ein Offensivspieler.
Ja, aber nicht, wenn er Linksverteidiger spielt.
Nee, ist richtig.
Für über eine halbe Stunde.
Ja, aber in der Viertelstunde, die er vorne spielt, da hat er mir bis aufs Tor nicht so gut gefallen.
Ja, aber man muss das einfach herausheben, dass Luca Raimund das kämpferisch richtig gut macht, ja, defensiv, über weite Strecken der Partie. Die Außenbahnen sind halt der Schlüssel, um gegen eine Mannschaft wie Dresden zu bestehen. Und dadurch war es sehr wichtig, dass Luca Raimund nach seiner Einwechslung eine gute Leistung bringt. Und das hat er. Es fehlte außer dem Tor so ein bisschen der ganz große Glanz. Ähnlich wie Zimmermann, der jetzt auch nicht so viel nach vorne dann hatte. Aber er hatte natürlich dann eben diese Torszene vorher, als er offensiv gespielt hatte. Darum auch eher die glatte 3 im Vergleich zu einer 3,5. Aber ja, also so hilft uns Luca Raimund auf jeden Fall. Und da hat er auch ein bisschen gezeigt, dass er auch defensiv kann, was wir ja zum Beispiel in Lautern noch kritisiert hatten. Tja, und dann sind wir am Ende bei einer Durchschnittsnote von 3,0. Und dann ist ja immer ein bisschen spannend. Ja, wann haben wir denn in ähnlichen Gefilden zuletzt was gehabt, und das war tatsächlich das Auswärtsspiel in Nürnberg und das Heimspiel gegen Bochum.
Ja.
Da hatten wir in Nürnberg 2,9 als Schnitt und 2,8 im Heimspiel gegen Bochum. Mhm. Das kommt auch hin, weil das war spielerisch noch ein bisschen besser.
Ja.
Beide Partien vielleicht auch. Aber ich glaube auch, da sind wir in der richtigen Umgebung. Ja, und dann kommen wir noch zu Tom Bauer, dem Schiedsrichter, Andi.
Ja, ich würde vorher gerne noch eine rote Note.
Achso, ich dachte, du musst auf Klo.
Nein. Ich würde vorher gerne noch eine Note für den Rasen vergeben.
Achso, das macht Henry.
Was ist das für ein Rasen hier? Aber wobei, das hat Stamm ja auch noch erzählt, ne? Dass es wirklich ein ganz, ganz schlechter Rasen war. Ja. Ganz schwierig, ja. Nee, Tom Bauer hat
wirklich die gesamte Klaviatur bedient, ja, ja, ne? Er hat wirklich alles rausgeholt. Ja, so, auf den Rasen. Acker. Noch.
Ja, ja. Aber also gute Rasen müssen ja beide mitnehmen.
Aber es war schon,
ne,
sehr rutschig,
ja. Ja. Ja, es wurde viel gerutscht, ja.
Ein grundsätzliches Problem bei dem neuen Rasen jetzt. Das haben wir auch schon die letzten Spiele beobachtet. Ja.
Tom Bauer, um auf den Schiedsrichter zurückzukommen, hat, glaube ich, jetzt seine dritte Zweitligasaison, die er pfeift. Ist also kein sehr erfahrener, aber auch kein sehr unerfahrener Schiedsrichter. Hat unser Hinspiel gegen Magdeburg gepfiffen, wenn ich mich recht entsinne, aus der Statistik, die ich mir angesehen habe. Und ich finde, er hat das gestern echt ordentlich gemacht. Also, er hat die Tätigkeit nicht gesehen.
Genau wie wir.
Ich habe übrigens eine Idee, wo das gewesen sein könnte. Es gab vor so einer Ecke, gab es mal so ein Gerangel, wo dann ein Dresdner am Boden lag. Vielleicht war es, aber vielleicht war es das auch nicht, keine Ahnung. Er hat den Elfmeter nicht gesehen gegen uns. Also,
wir auch nicht.
Insofern waren wir da schon auf einer Linie. Ich war mit ein, zwei Entscheidungen, die er nicht zugunsten Cedric Itten gepfiffen hat, wo Itten aus meiner Sicht klar festgehalten wurde,
ja,
in Offensivsituationen.
Ja, das hatten wir auf jeden Fall mal gesehen, ja.
Da war ich nicht mit einverstanden. Ansonsten war es alles in allem ja auch ein wirklich faires Spiel und ich würde auch behaupten, ein nicht so schwer zu leitendes Spiel.
Keine gelben Karten, ne?
Naja, genau.
Was für unsere Situation echt nicht verkehrt ist, ne?
Dass stimmt.
Man könnte andererseits argumentieren, oder will man vielleicht mal ein, zwei haben, damit
ja.
das nicht droht? Egal. Am ja. besten einfach gar keine gelben Karten mehr für den Rest der Saison.
Genau. Nein, ich bin bei einer glatten 3, was die Schiedsrichterleistung angeht, ohne Glanz, aber auch ohne
Gloria, ne?
ohne größere Aussetzer. Das war schon alles okay, also ja, die 3. Ja,
als Spielnote hatte ich die 2,5, nicht weil es ein absolut hochklassiges Spiel war, aber es war super intensiv, super spannend und es gab natürlich trotz allem ein paar Torsituationen und auch ganz nette Tore, darum die 2,5 von mir. Und dann schauen wir uns die Fortuna-Noten nur noch abschließend nochmal an. Mhm. Florian Kastenmeier am Tor bekommt die 2, Matthias Zimmermann bekommt die 3,5, Tim Oberdorf bekommt die 3 und Elias Eguli die 3,5. Christopher Lenz die 2,5. Dann im Mittelfeld von rechts nach links Emanuel Ioa mit der 2,5. Sotiris Alexandropoulos mit der 3,5. Anouar El Asoussi mit der 3. Und Marin Ljubicic mit der 4. Dann vorne Shinta Appelkamp mit der 4 und Cedric Itten mit der 1,5. Eingewechselt wurden noch Jesper Dorlan mit der 3 und Luca Raimund ebenfalls mit der 3. Tja, wir haben es eben schon gesagt, wir sind jetzt alle etwas beruhigter. Wir freuen uns jetzt vielleicht auch mal wieder auf das nächste Spiel. Das wird natürlich sehr, sehr schwer auf Schalke. Und wenn alles glatt geht, das sagen wir ja immer, weil Podcasts können manchmal ausfallen. Wenn alles glatt geht, dann haben wir am Dienstag, so wie es aussieht, jemanden zu Gast, mit dem wir gemeinsam auf das Spiel auf Schalke blicken werden und wo wir ein paar Informationen zu Schalke bekommen werden. Das heißt, die Vorschau kommt hoffentlich im Laufe am Anfang circa der nächsten Woche. Und dann würde ich auch empfehlen, nächsten Samstag, so ab mittags, euer Instagram, sag ich mal, im Auge zu behalten.
Das mache ich.
Möglicherweise könnte da durchaus Content schon auf dem Weg nach Schalke entstehen. Dazu später mehr. Und solltet ihr die Rasenfunk-Liga-Tour hören, möglicherweise kommt da ja auch nächste Woche noch eine interessante Folge. Also ihr seht, da steht schon wieder sehr viel an. Aber für heute ist es an der Zeit, dir, Andi und euch da draußen das Tschüss anzubieten.
Ja, vielen Dank. Es war heute wirklich sehr viel schöner als die letzten Wochen, muss ich sagen. Ja. Also nicht nur, weil wir zwei uns hier mal wieder gegenüber sitzen, sondern auch so vom Gesamtbild her fand ich das eine stimmige Folge. Ich hoffe, es hat euch auch allen gefallen. Wenn dem so war, lasst uns überall Likes und Sterne und was auch immer da. Und wenn nicht, dann reden wir nie wieder drüber. Tschüss.
Macht es gut.